Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sektvoll FM. Genau, wie immer mit den gleichen Verdächtigen, mit Daniel und mir, dem Florian. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
So, das ist die, bevor wir jetzt in die Entschuldigung reingehen, es ist die 36. Folge 0x23. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass es geht um unsere Monthly Episode.
Du meinst Quarterly?
Ja. Tja, wir wollen da auch gar nicht lange rumreden. Leben kam dazwischen. Wir hatten beide hatten große Schwierigkeiten, Termine zu finden, an denen wir beide Zeit hatten.
Ja,
war viel los. Vorbereiten natürlich alles und so weiter. Es war alles ein bisschen schwierig, aber jetzt haben wir es mal wieder geschafft, auf Record zu drücken und uns mal wieder zu treffen und über IT-Sicherheit zu unterhalten.
Ja, ist nicht zu entschuldigen, aber wir geloben Besserung.
Genau, wie immer.
Ja, genau so.
Genau. Ja, haben wir überhaupt Themen?
In den letzten 3 Monaten war nicht viel
los. Nichts passiert eigentlich, nö.
Gut.
War alles ruhig. Gab nichts.
Boah. Danke
fürs
Reinhören und wir hören uns im nächsten Quartal.
Genau. Meine Monate. Ist alles gelöst. Alle Probleme in der IT-Sicherheit sind gefixt.
ChatGPT regelt alles.
Hat alles gelöst.
Ja, hat alle Probleme gelöst.
Genau.
Ja, aber die wollen das ja jetzt einschränken.
Ja, ChatGPT?
Allgemein, es gibt auch Bestrebungen und offene Briefe, künstliche Intelligenzen zu regulieren.
Ja, ich weiß aber nicht, ob das irgendwas bringt. Also,
tja.
Es ist halt so, dann machen halt andere Leute trotzdem weiter. Bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher.
Wir rutschen jetzt ja schon so ein bisschen rein. Ich habe tatsächlich eine kleine Notiz zu dem Thema. Habe ich mir gemacht.
ChatGPT?
Nee, aber vergleichbar zu Bart.
Ach so.
Also Googles
ChatGPT. Das ist der von Simpsons, ne?
Ja, unter anderem. Mhm. Oder was man im Gesicht trägt.
Mhm.
Nee, Google hat ja auch viel mit künstlicher Intelligenz am Hut. Und da kam ein Artikel vorbei von vom Register, The Register, in dem es darum geht, dass Google Alphabet seinen Mitarbeitern die Verwendung von Bart reglementiert beziehungsweise untersagt. Die hatten vorher schon mal announced, dass bitte keine confidential information in Gesprächen mit Bart disclosed werden sollen. Und jetzt sind sie noch einen Schritt weiter gegangen und verbieten ihren eigenen Mitarbeitern, sich Code von ihrer eigenen Code-Generating AI generieren zu lassen.
Aber ist das nicht deren System? Also also ich verstehe nicht ganz, das ist ja, die Modelle werden ja bei denen laufen. Also wenn die jetzt, kann man denn was disclosen, was quasi in der Firma selber bleibt? Wahrscheinlich innerhalb von Abteilungen, aber.
Was das Disclosen angeht, weiß ich's nicht. Vielleicht war es auch so ein allgemeines Awareness schaffen und da wollten sie sich nicht rausnehmen. Weil du natürlich möchtest, dass deine Mitarbeiter allgemein aufmerksam sind, wenn sie mit jeglicher Art Chatsystem interagieren. Also allgemein beim Herausgeben von sensiblen Informationen und natürlich umso mehr in irgendwelche Chatsysteme, wo man denkt, ich spreche da jetzt mit irgendeinem Roboter, der die aber vielleicht irgendwie doch verwendet oder zum Training nutzt. Oder es gab ja Zwischenfälle, glaube ich, ne, von Samsung irgendwie. Ah, es ist recht dunkel. Ich habe mir leider keine Notizen dazu gemacht.
Es gab ein paar Fälle. Ich meine, bei Apple war das, die haben das ja mittlerweile auch verboten innerhalb. Dass zumindest, also ChatGPT jetzt nicht Bart, aber ich würde mal sagen, das kann man allgemein dafür nutzen. Also ich glaube, das Hauptproblem ist halt, dass die anhand des Inputs halt neu lernen. Also das wird halt wieder als Lernbasis wieder dazugenommen. Und klar, wenn du dem deinem Ding das Passwort sagst und irgendjemand fragt dann mal hier, gib mir doch mal ein paar Passwörter, kann halt sein, dass das vielleicht mal dabei ist, ne?
Vielleicht, ja.
Ja.
Vielleicht nicht ganz so trivial, aber ja, du kannst es halt nicht ausschließen. Wobei immer mehr dieser Systeme jetzt ja auch Garantien geben und du kannst dann Geld bezahlen und dann werden deine Daten nicht zum Training verwendet. Mhm. Und
ja.
Auch, ich glaube, OpenAI mit ChatGPT durch diese Microsoft-Partnership kannst du dir da jetzt irgendwie eine API bei Microsoft klicken in der Azure Cloud, die dann dort läuft und die hast du dann quasi alleine und die kann auch irgendwie dann DSGVO-konform oder GDPR-konform funktionieren. Also man ist sich der Problematik bewusst und versucht dran zu arbeiten. Ja, aber das gilt natürlich nicht für irgendwelche Free-Accounts und Leute, die einfach mal dann auch arbeitsrelated Kram in ihrem privaten ChatGPT-Account packen.
Genau, das ich fand das schon ganz interessant. In meinem Freundeskreis gibt's Leute, die meinten, das ist ja super toll und so, war natürlich total gespannt und das ist ja eine super Klar. Möglichkeit und hatten dann auch schon gemeint, ja, und dann habe ich hier, da war da so ein Dokument, das musste ich in der Arbeit machen, habe ich das da mal reingekippt. Und ich so, what? Das habe ich da so rein und das kann ich da hochladen. Und dann hat er mir da daraufhin eben entsprechend, was ich da an diesem Dokument verbessern kann. Ich so, ja, okay, also hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht. Also nee. Fand ich jetzt auch ein bisschen seltsam, wie man da einfach so kritische oder datenschutzrechtlich problematische Dokumente dann einfach da hochladen kann. Ne?
Ich habe dann einfach mal eine CSV mit allen Anschriften unserer Kunden da hochgeladen und dann hat er mir die nach Postleitzahl sortiert.
Ja, das war voll gut.
Zum Thema BART und Google verbietet oder Alphabet verbietet, die haben das sogar begründet, zumindest die Code-Generierung, weil undesired code suggestions rauskommen können, die zu buggy applications führen können und sehr bloated oder komplex sein können und nuancierte, gut versteckte Bugs enthalten sein können, die Entwickler dann mehr Zeit kosten, das zu debuggen und zu fixen, anstatt das halt einfach gescheit selber zu machen.
Ja.
Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade wenn du wie Alphabet gute Engineers hast, die halt auch gut in der Lage sind, selber gescheiten Code zu schreiben, dann glaube ich, dass es viel komplexer ist, als wenn du da irgendwie tausende von Zeilen dir generieren lässt und irgendwas tut's nicht und du musst dann da schwierig.
Also ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ich meine, ich habe mir das auch natürlich mal ein bisschen genauer angeguckt und man ist natürlich schon beeindruckend, was das System so kann. Also das ist, glaube ich, gar keine Frage. Aber jetzt auch bezüglich Code-Generierung muss ich sagen, da bin ich ein bisschen verhalten, weil da kommt zwar Code raus, den schmeißt du rein, das wird erstmal nicht funktionieren, dann sagst du dem System hier, guck mal, das funktioniert nicht, hier musst du das und das ändern, dann schmeißt du es rein, dann funktioniert, tut's aber nicht, was du eigentlich wolltest und dann musst du ich bin auch noch nicht so ganz überzeugt, vielleicht habe ich Programmiersprachen genutzt, die jetzt noch nicht so populär sind, wo quasi auch der Input vielleicht beschränkt war, vielleicht funktioniert es bei JavaScript besser, aber zumindest, ich war da noch nicht so, also man bekommt ein bisschen Boilerplate-Code, auf den man vielleicht mal aufbauen kann, aber ja, und ich sehe auch, es gab, habe ich jetzt auch keine Notizen dazu, aber es gab, glaube ich, letztes Jahr eine relativ große Publikation auf der IEEE Security and Privacy, wo sie, glaube ich, GitHub Copilot untersucht haben und haben geguckt, wie denn der Code, der dort generiert wird, wie sicherheitstechnisch, wie das zu bewerten ist. Und die kam raus, dass der Code schlechter ist. Also er ist unsicherer, als wenn du den Code einfach selber schreiben würdest. Weil sich halt viel schneller mal was einmogelt, was man vielleicht, wenn man selber geschrieben hätte, dann auch nochmal sehr, das darf ich nicht machen, da kann ich direkt, das ist hier direkt Code Injection oder was weiß ich. Also das fand ich ganz interessant. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt neu zu bewerten ist, die ganze Lage jetzt mit diesen Large Language Models. Ich weiß auch nicht, auf was GitHub Copilot aufbaut. keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich bin auf diesen AI-Hype jetzt noch nicht so, bin da nicht so aufgesprungen. Für mich war das immer vorher Machine Learning, was man meistens immer sehr optimiert hat auf ein bestimmtes Problem. Aber jetzt mit diesen LLMs, mit diesen Large Language Models geht natürlich vielleicht ein bisschen mehr. Aber das fand ich zumindest ganz interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich bei Google jetzt ähnliche Sachen sind. So, ja, man hat, also Security ist eh schon ein Riesenproblem. So, und jetzt schmeißen ihren Code, jetzt lassen die den Code alle von Bart erzeugen und haben quasi noch ein weiteres Problem, ja.
Ja, genau. Ja, also auch da spannend, wie das weitergeht. Oder
ja, auf jeden Fall.
Ob wir mal einen Zustand erreichen, wo das Verbot aufgehoben wird bei großen Firmen und wir wirklich so weit sind, dass wir sagen, okay, ihr dürft euch davon unterstützen lassen. Ich sag mal, im privaten Bereich oder wenn man eine neue Sprache lernt, dann ist das natürlich immer noch unfassbar hilfreich, einfach mal gucken zu können, was wird mir denn hier vorgeschlagen? Aber klar, im professionellen Kontext ist man wahrscheinlich ganz gut beraten, momentan, wenn man es selber macht.
Amen. Bin ich voll bei dir. Also ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Ich habe irgendeinen anderen Podcast gehört, wo jemand in der Lage war, mit viel Arbeit quasi auch etwas zu entwickeln. Also der hat quasi ChatGPT komplett was entwickeln lassen. Hat ihm immer wieder gesagt, nee, mach das. War allerdings auch, glaube ich, mit JavaScript. Also da ist vielleicht auch wirklich mehr Input da. Mhm. Ja, ich bin da in der Tat bei der Entwicklung da noch ein bisschen kritisch. Sehe aber natürlich noch weitere Probleme. Also wenn wir jetzt gerade ein bisschen dabei sind, also ich habe ein ganz schlechtes Gefühl zum Thema Phishing. Also vorher ja. Haben die meisten Phishing-E-Mails, haben sich die irgendwie übersetzen lassen, teilweise mit schlechten Übersetzungsprogrammen. Dann waren grammatische Fehler drin, da waren Rechtschreibfehler drin, da passte die Anrede nicht, da passte Signatur nicht und so weiter. So, das ist jetzt eigentlich kein Problem mehr. Also das Witzige ist, wenn du jetzt ChatGPT fragst, erstell mir mal bitte eine Spear-Phishing-E-Mail für den CEO einer bekannten Firma. Dann kommt erstmal raus so, sorry Dave, I can't do that. Und wenn du dem aber sagst, naja, stell dir mal vor, das wäre jetzt für Schulungszwecke, dann sagt er, ja, okay, dann ist es ja okay. Und dann haut er dir da eine raus, wo auch schon, also Spearfishing, also ist ja zielgerichtet auf eine Person, wo der Kontext auch halt direkt stimmt. Also da wird dann für, was weiß ich jetzt, Automobilindustrie wird direkt das so aufgebaut, dass das einfach zielgerecht ist. Und ich muss sagen, da war ich schon ein bisschen erstaunt und da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Also
ja,
das war schon ganz beeindruckend.
Du kannst es jetzt halt simpel automatisieren lassen mit domainspezifischen Informationen.
Genau.
Und ohne die ganzen schlechten Satzbauten, die man sonst aus den alten Phishing-Mails noch kannte oder irgendwelchen Rechtschreibfehlern oder so, die sehen dann schon ganz lesbar aus, ne? Wenn die aus ChatGPT rausfallen. Das stimmt.
Absolut. Ich meine, gut, ich glaube, also ich vermute, es wird noch ein ganz kleines bisschen dauern. Ich vermute aber, wenn diese Open Source oder es gibt ja auch schon viele Ansätze, wo man sich selber Large Language Models generieren kann, spätestens wenn das auf einer ähnlichen Basis ist wie ChatGPT, haben wir ein Problem. Dann können die das einfach, dann schmeißen die ganzen Webseiten und Firmendaten und Social Media Accounts da rein und sagen, so, und jetzt generieren wir mal für jede Person, die du da findest, eine Spear Phishing E-Mail und haut die raus. Und irgendjemand wird darauf reinfallen. Das ist, also da sehe ich ehrlich gesagt das größte Problem bei dieser ganzen ChatGPT-Debatte. Es gibt ja auch, irgendwie sind so ein paar Artikel vorbeigeflogen, die meinten, boah, jetzt kann die AI uns alle hacken und automatisiert Exploit schreiben. Boah, da bin ich noch ein bisschen verhalten. Ich weiß nicht, da habe ich noch nichts gesehen, was wirklich.
Ja.
Also ich meine, wenn das, die Probleme, die wir jetzt beim Code generieren haben, haben wir natürlich auch beim Exploit-Schreiben. Ich meine, das ist ja im Prinzip ein bisschen der gleiche Punkt. Du hast hier eine Schwachstelle und du sagst im System, schreib mir mal eine Exploit, dann funktioniert das erste nicht. Dann, also das kann zwar auch da wieder unterstützend wirken, gar keine Frage, aber dass das jetzt automatisiert Exploit erzeugt hat, glaube ich nicht.
Nee, auf einem, also noch, wir wissen ja nicht, wie rasant es sich entwickeln wird, aber noch denke ich auch eher auf einem niedrigeren Niveau. Also es kann irgendwie ein Nmap für dich durchführen oder dir sagen, mach mal einen, habe ich auch schon Beispiele gesehen. Und dann kommt aus dem Banner raus, da läuft irgendeine super verwundbare Version. Und natürlich kann ChatGPT dann auch sehen, hör mal, da gibt's hier folgende CVEs für, probier mal folgendes aus. Tipp mal das da rein. Ja, okay. Aber natürlich ein realistisches Szenario, dass das schlimmer wird.
Aber das gibt's ja jetzt auch schon. Ne? Es gibt ja Nessus und Greenbone, es gibt ja Schwachstellenscanner, die das im Prinzip ganz genauso schon machen können.
Das stimmt.
Die haben halt eine große Datenbank und gehen das durch und sagen, ja, Moment mal, da läuft ein SSH 1.0, da gibt's X und X und gibt's die und die Exploits für. Also das gibt's ja schon. Ne?
Genau.
Ja.
Die brauchen aber eine händisch gepflegte Vulnerability Database, wo du explizit in dem Format angibst, wenn dieser Port, wenn dieses Banner. Und da können solche Systeme wie ChatGPT vielleicht ein bisschen cleverer agieren, weil sie halt das Internet durchscrapen und ein bisschen Kontext in Anführungszeichen verstehen, also zumindest sich daraus irgendwie Worte generieren können, könnte ich mir vorstellen, dass da schnell mehr geht, ohne diesen ganzen händischen Aufwand, der für die Vulnerability Scanner nötig ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber, na verdammt, jetzt habe ich meine Überleitung verpasst. Ich hatte.
Jetzt sind wir schon voll.
Ja,
wir wollten, glaube ich, gar nicht so viel. Wir hatten uns überlegt, da ist das mal eine eigene Folge. Jetzt sind wir eigentlich schon voll drin, aber es ist halt einfach akut. Wir haben uns da ja auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, immer wieder mal auch unterhalten über das Thema. Also, welche Implikationen, solche LLMs eigentlich auf die Sicherheit, auf die IT-Sicherheit haben, sind natürlich schon ganz auf jeden Fall spannend. Gar keine Frage.
Also, ich tue jetzt einfach so, als hätte ich die Überleitung nicht verpasst.
Hingekriegt, ne?
Apropos Phishing-Mails, die von ChatGPT generiert werden, über die wir ja gerade eben noch gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt ja eine neue Top-Level-Domain. .zip. ZIP.
Für Voice-over-IP, also Telefonkram, ne?
Nee, ZIP.
Ach, ZIP. Ja. Ach so, ich dachte ZIP, also.
Ja, nee.
Archive. .zip.
Genau, es ist ja auch eine Dateiendung.
Ja, wusste ich gar nicht, dass das jetzt
eine bekannte Dateiendung. Ja, die wurde tatsächlich von Google ins Leben gerufen. Und es gab ein bisschen Aufruhr deswegen. Es gab einen Blogpost bei Medium von Bobby R. oder Bobby R. Der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dass man schöne Phishing-URLs generieren kann. Und zwar ist zum Beispiel das Szenario, du möchtest ein Release von GitHub runterladen.
Ja.
Kann ja auch schon mal im Dateiformat ZIP kommen.
Genau.
Und er hat jetzt hier als Beispiel angegeben, irgendwie zum Beispiel Kubernetes oder so. Aber du kannst ja alles Mögliche nehmen. Dann hättest du irgendwie eine URL wie github.com/Creator-Name Kubernetes oder so. Dann Repo-Name auch nochmal Kubernetes. Archive, Refs, Tags, v127.zip oder so wäre dann die direkte URL zu dieser Releases-Page. Du kannst ja auch Binaries anbieten, zum Beispiel über GitHub. So. Und dann hat er sich gedacht, es gibt ja diesen Add-Operator in URLs. Wir haben ja auch schon mal über den Aufbau von URLs gesprochen, meine ich. Und mit dem Add-Operator kannst du Zugangsdaten für eine Basic Authentication mitgeben. Ne? Also du packst dann vor deine eigentliche URL Benutzername, Doppelpunkt, Passwort, Add und dann weiß der Browser, das soll ich als Zugangsdaten nehmen, wenn die Basic Authentication kommt. Und dann hat er sich gedacht, dann bauen wir doch mal irgendwie was Witziges und bauen da so ein Add ein und dann wird der vorherige Teil das Ganze mit GitHub, also die URL sieht jetzt so aus, github.com/Kubernetes/Kubernetes, archive refs, tags, at v127.zip.
Okay.
Also da ist einfach nur ein kleines Add drin, im Gegensatz zur eigentlichen URL, wo du dir bei GitHub Binary. Und seine Idee ist dann, der ganze Teil mit der github.com URL wird ja als Credentials interpretiert vom Browser. Und in Wirklichkeit geht er damit zu v127.zip, was ja jetzt eine gültige URL ist. So, hat er sich aber geschnitten, weil die Browser aufpassen, und wenn Slashes, also Forward Slashes in der URL sind, versteht der Browser das und interpretiert das nicht so, dass er alles davor wegschmeißt. Weil er nach dem ersten Slash oder dem dritten, wenn man den Doppelslash nach HTTPS mitzählen möchte, merkt er, okay, hier geht der Pfad los. Das davor ist wohl dann offenbar doch meine URL, zu der ich das schicken möchte. Dann hat er weiter recherchiert und stellt fest, hey, warte mal, es gibt zwei Unicode-Characters, die sehen genauso aus wie ein Forward Slash, werden vom Browser aber nicht als Forward Slash interpretiert.
Nein.
Und dann hat er tatsächlich genau diese URL gebaut, github.com, Kubernetes/Kubernetes, archive, refs, tags, hat aber statt der realen Slashes, hat er diese eine dieser Unicode-Zeichens eingebaut, for reference, es ist U+2215, also 2215 Unicode Character ist einer dieser Slashes. Und ja, hat dann einfach ein Add v127.zip gemacht am Ende und hat sich die Domain registriert für $15 im Jahr.
Oh nein.
Und da halt einfach einen simplen Server hintergesetzt, der egal was du machst, dir irgendwie, in seinem Beispiel war es jetzt eine evil.exe, aber du kannst ja dann auch eine ZIP, die irgendwas beinhaltet. Oder tatsächlich das echte, ein echtes Binary legen, was aber irgendwie gebackdoored ist.
Ja.
Und den Link dann halt publik machen. Und das funktioniert. Ein interessanter Faktor ist, also ich habe es selber ausprobiert in Chromium bis Version 112 irgendwas. Der geht fröhlich dahin. Und also obwohl der Artikel aus dem Mai ist, ist da zumindest jetzt noch nicht irgendwie irgendeine Art Schutzfunktion dazugekommen, die dich warnt oder auf die Unicode-Slashes guckt oder durch das Add oder hier sieht was komisch aus. Der Browser macht in dem Sinne, was er soll. Es ist ja auch einfach so spezifiziert, dass die URL so zu interpretieren ist. Firefox hingegen ist clever an der Stelle.
Muss ich ausprobieren.
Ich habe dieselbe URL in Firefox reinkopiert. Und Firefox sagt dann, hey, warte mal, die Seite, auf die du gehst, mit folgenden Credentials, hat gar kein Basic Auth. Möchtest du wirklich auf diese Seite gehen? Das finde ich eigentlich schon mal ganz clever, zu gucken, ob überhaupt eine Basic Authentication da ist, weil warum sollte der sonst Credentials dahin schicken?
Das hat bei mir funktioniert und ich habe den Firefox, den allerletzten. Aber es ist jetzt auch so, ich habe das Beispiel ausprobiert. Ach so, Moment, ich habe aber, okay, bei mir, ich habe jetzt das, was bei Wikipedia dort steht, den Link, wo vertrauen.zip dort ist. Auf der Seite, die du mir gezeigt hast, da ist ein Link da, wo die URL auch hinterlegt ist, ne?
Ja, da war aber irgendwie der Link nicht korrekt. Also du kannst nicht draufklicken, du musst es copy-pasten. Ah nee, die gibt es nicht, weil er die Domain nicht hat. Er hat weiter oben ein simpleres Beispiel gemacht, at bing.com. Genau.
Nee, ja.
Nimm mal diese URL, wo steht google.com, gmail, inbox at bing.com oder soll ich sie dir mal eben schicken?
Ja, ja.
Sowas ist natürlich auch immer toll dann, wenn wir da drüber sprechen und keiner sieht, was wir sehen. Und
ja. Wenn wir das jetzt direkt hier ausprobieren. Ja, aber das ist jetzt gerade spannend, weil.
Ja, also um mal zu beschreiben, was passiert, wir haben diesen Link https://, das ist ein Beispiellink im Blogpost, google.com/gmail/inbox@bing.com. Und damit zeigt er halt, dass du dann bei bing.com landest, um einfach die Forward Slashes, die ersetzten, und dann Add Operator zu demonstrieren. Und da sagt Firefox dann, hey, warte mal, es gibt gar keine Basic Auth bei Bing.com, ja, du gibst mir aber Credentials mit. Möchtest du wirklich zu Bing.com oder hattest du hier was anderes vor?
Ja.
Und Chrome, Chromium machen das nicht.
Okay, ich sehe, was du meinst, aber ich finde es trotzdem ein bisschen problematisch, weil also diese das ist so ein kleines Fenster, wo steht, bist du dir sicher?
Aber du musst weiter.
Genau, also es kommt, du hast recht, aber wenn du jetzt auf eine Webseite gehst, die ein kaputtes Zertifikat hat, sieht das die Seite ganz anders aus.
Ja,
da siehst du, da ist stimmt. Richtig Alarm, ja. Da ist rot, da ist hier, bist du dir ganz sicher und du musst auf, ja, ich weiß auf jeden Fall, was ich tue. Hier muss ich nur auf Yes klicken und würde weiterkommen.
Aber dem entgegensetzen muss ich, dass die Meldung auch, glaube ich, für einen Laien einfacher zu verstehen ist als irgendeine Zertifikatswarnung, bei der du gar nicht weißt, was abgeht.
Findest du?
Siehst rot. Ich finde, wenn dein Browser dich fragt, wenn du eigentlich denkst, du gehst zu github.com, um da irgendwas, eine Datei zu laden, und dein Browser sagt, hey, du gehst hier auf 127.zip, ist das wirklich die Domain, wo du hin möchtest? Finde ich das schon einfacher zu verstehen, als jetzt irgendwie Common Name im Zertifikat ist falsch. Was tust du jetzt?
Ja, du hast einen Punkt, aber ja, ich finde es also zum Beispiel, wenn man so Phishing Schulungen macht, dann muss man ja zum Beispiel auch immer nochmal erklären, wie so eine Domain aufgebaut ist. Also das Problem ist ja oft schon, wenn jetzt irgendwie segfault.fm, wenn die jetzt einfach von evil.com/segfault.fm würde ja genauso gehen. Du kannst den Teil ja einfach als Source quasi hinterherpacken. Das ist oft schon eine wahnsinnig große Hürde, verstehen, was gehört jetzt hier wie an dieser Stelle. Also klar, für Leute, die Plan haben, ich denke, für die wird das sofort ein Indikator sein und die würden da vielleicht auch nochmal drüber gehen, aber ich denke mal, dass ja Phishing zielt ja auch wirklich auf Leute ab, die jetzt nicht so wirklich IT-affin sind, und ich glaube, also ich zumindest, also ich finde das, was du da, das ist ein big thing, finde ich zumindest krass. Ja, .zip, was für eine dumme Idee, das muss man einfach mal sagen, also krass. Ja.
Und was ich interessant fand, ich habe es gerade mal getestet, ich habe mich gefragt, wie verhält sich Firefox, wenn die Seite, auf die du gehst, tatsächlich Basic Authentication hat? Wäre für mich als Angreifer ja kein Problem, wenn ich mir dann irgendwie V127.zip, da mache ich eine Basic Auth vor und dann nimmt Firefox einfach die Credentials. Und
zwar egal welche.
Genau, und ich habe es gerade mal ausprobiert mit einer Seite, von der ich weiß, dass sie Basic Authentication hat. Aber die Meldung ändert sich nicht. Du kriegst sie trotzdem.
Aber das, warum? Also das ist doch seltsam, oder? Ja, wenn du das aktiviert hast. Das
ist seltsam. Also UI-mäßig ist da auch noch Luft, weil er irgendwie sagt, hier, das sind Credentials und du meldest, willst du dich mit diesen Credentials anmelden, und darunter steht ja in diesem kleinen Fenster, ist das wirklich die Seite, die du besuchen willst? Also sie machen hier irgendwie zwei Dinge in einem.
Genau.
Und bei einer Seite, die wirklich Basic Authentication hat, kommt dann noch ein zweites Fenster, wo er sagt, ich melde mich jetzt mit diesen Zugangsdaten an. Das kommt nach diesem Fenster, wo er nach den Zugangsdaten und der URL fragt, kommt nochmal, ich melde mich jetzt an. Und dann drückst du nochmal OK. Und dann meldet er sich damit an, was jetzt in dem Fall nicht funktioniert hat, weil das keine gültigen Zugangsdaten waren. Aber weird. Also es gibt da irgendwas, aber das wirkt ein bisschen, als hätte man, ich weiß nicht, seit wann es das gibt, ob es das vorher schon gab oder ob das so eine Art schneller Patch war, nachdem jetzt diese Problematik rauskam. Also ich gehe davon aus, dass das Problem auch nicht komplett neu ist. Es gab auch andere, bestimmt andere Top-Level-Domains, die man dafür missbrauchen kann, auch wenn mir jetzt spontan keine einfällt. .sh vielleicht noch, ne?
Gibt es .exe?
Ich denke nicht, nee.
Oh Gott. .tar.gz?
Ja, oder gz würde ja reichen.
Dann, ja, gz, genau.
Müsstest du dir tar.gz regeln. Die wird nicht günstig, das kann ich dir schon mal versprechen. Ja. Oh, aber Gott. Ja, es ist eine gute Idee.
Ja, auf jeden Fall. Und das, ja, ich bin ja zum Beispiel auch, ich bin ein bisschen auch an so Schulungen mit beteiligt und da sehe ich halt das große Problem, dass allein die normalen URLs schon immer ein großes Problem sind, ja. Und da muss man schon viel, und jetzt gibt's quasi ja einen neuen Vektor. Also jetzt so, ja, jetzt muss er auf dieses scheiß Ad achten und muss auch noch gucken, was danach und davor und so. Das wird.
Ja. Also genau, wie gesagt, ich denke, dass es auch vorher schon solche Möglichkeiten gab, irgendwie mit einer SH Top-Level-Domain. Aber ja, .zip macht das natürlich solche Angriffe noch mal ein bisschen attraktiver.
Oder was, also ich glaube, noch problematischer wäre sowas wie Doc oder DocX. Ne?
Mhm.
So Office-Dokumente, so hier ist eine Rechnung oder .pdf oder sowas. Ich glaube, das wäre noch ein größeres Problem. .zip ist mir vielleicht auch schon ein bisschen alarmiert, aber keine Frage. Also ich sehe da auch ein großes Problem, besonders wenn du die Domain vorher perfekt machen kannst.
Genau.
Und dann plötzlich, sorry, du musst dich erst einloggen. Naja, dann loggst du dich halt bei vertrauen.zip ein oder bei, was weiß ich, rechnung.zip. Ja.
Jo.
Fuck.
Ja.
Das ist ja ein witziger Angriff, ja.
Wirklich ganz witzig. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass Abhilfe kommt. Ja, wobei es ist schwer, ne? Die Browser-Hersteller können jetzt auch nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt die Unicode-Characters, die wie ein Slash aussehen und interpretieren den auch als Slash, weil dann sind sie ja eigentlich nicht mehr spezifikationskonform. Ja. Du kannst ja nicht einfach den, ja. Oder es müsste eine Änderung der Spezifikation geben, aber das passiert selten von heute auf morgen.
Ja. Es könnte, und das andere wäre, dass du zum Beispiel Username und Passwort nicht mehr in so eine URL fest kodieren kannst. Aber das wird auch nicht funktionieren aus meiner Sicht. Das ist ja schon lange. Ich kenne das ja noch aus, wo du noch FTP-Server hattest, wo du dann so FTP-Doppelung//, da hast du quasi die Credentials für den FTP direkt mit angegeben. Das ist ja schon quasi für immer ist das schon irgendwie fest integriert. Ja, das
kannst du nicht.
Also.
Ja. Ja, er hat die Idee dann noch ein bisschen Usability-mäßig ein bisschen weiter gesponnen. Zum Beispiel an dem Ad könnte man es natürlich gut erkennen. Ein Ad hat in der URL nichts zu suchen, wenn nicht Credentials mitgegeben werden, ne? Wie im legitimen Fall. Aber auch da hat er irgendwie einen Screenshot gezeigt von einer E-Mail, die er erstellt hat, um jemanden per E-Mail zu phischen, wo er dann diesen Kubernetes-Link reingetan hat. Und er sieht die in seinem Gmail-Web-Interface und hat einfach dem Ad-Zeichen die Schriftgröße 1 gegeben. Und es sieht einfach aus wie der GitHub-Link. Du erkennst es nicht. So, die Slashes sehen aus wie Slashes. Das Ad-Zeichen mit Größe 1 siehst du nicht. Du siehst auch keine wirkliche Lücke an der Stelle, wo das Ad ist, weil es wird halt so schmal gemacht. Das sieht einfach aus wie der echte GitHub-Link. Du siehst das Ad natürlich, wenn du, wie man sollte, irgendwie mit der Maus hoverst oder dir vorher gründlich anguckst, wo der Link hingeht, siehst du das Ad. Aber genau, das ist ja nicht, wo Phishing-Angriffe erfolgreich sind. Das ist ja nicht bei den Leuten, die gründlich jede URL inspizieren. Das ist ja, wenn man dich in einem schlechten Moment erwischt oder du gerade abgelenkt bist oder einfach mal klickst, weil du noch keinen Kaffee morgens hattest.
Ja.
Und da, glaube ich, steigt die Wahrscheinlichkeit durch solche gut gemachten.
Genau, also ich denke auch gerade nach, das Einzige, was man vielleicht machen könnte, ist in der Tat vielleicht in einem Unternehmen oder so solche URLs mit Ad einfach komplett zu verbieten. Aber da ist natürlich auch wieder das Problem. Das kannst du innerhalb des Intranets machen. Was ist, wenn du im Homeoffice bist, ne? Die ganzen Probleme, da hast du dann keine Möglichkeit mehr. Da müsstest du vielleicht irgendwie, also es wird alles kompliziert.
Es kommt drauf an, auf jeden Fall. Wie deine Firma aufgestellt ist, ne? Wenn auch im Homeoffice alle irgendwie Full-Tunnel-VPN und dann geht das alles durch dein McAfee Web Gateway oder wie die heißen, dann hast du natürlich Möglichkeiten, sowas rauszufiltern. Aber auch viele andere Probleme.
Ja.
Aber das ist nicht heute Thema.
Ja. Also finde ich, ja, stimmt, also mit Vertrauen, also mit diesem Punkt Zip, das ist ja saudum. Das ist ja echt geil.
Ja,
habe ich nicht mitgekriegt. Das ist echt ein Problem, ja.
Ja.
Ja, also Ja, E-Mail muss sterben. Ich weiß, ich kann es leider irgendwie nicht anders. Es ist jetzt wenn wir das mal zusammen kombinieren, ja. Also wir haben solche Probleme. Phishing nimmt immer weiter zu. Es muss einfach bloß einer in der Firma muss irgendwie da anfällig sein. Und wenn du eine Firma hast mit 200, 300, 400 Leuten, naja, die Chance ist einfach wahnsinnig groß, dass irgendjemand draufklickt.
Leider so, ja.
Und dann seine Sachen eingibt und dann ist das Problem dann. Also E-Mails wird, das muss eigentlich muss E-Mail sterben.
Ja, das wird ist einfach nicht
kaputt. Das ist ja das Problem.
Kannst du
ja
nicht machen.
Nee, ich weiß, aber es ist einfach das Einfallstor Nummer eins. Das ist total dumm. Und die ganzen technischen Sachen, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, SPF, DKIM, DMARC und so weiter. Ja, sie werden halt oft nicht eingesetzt, wird nicht benutzt, ist kompliziert, ist schwierig. Ja.
Ja, das stimmt. Naja. Ja,
direkt schlechte Laune hier.
Jo.
Ja, ich habe gar kein Thema, was so perfekt über, wo ich jetzt rübergehen könnte.
Ich hätte noch ein Update.
Ja, mach.
Der Übergang ist schwierig.
Okay. Ist auch holprig, ne?
Apropos ZIP. Wir hatten ja mal über Hyundai und Kia gesprochen. Kia hat auch drei Buchstaben.
Oh.
Also,
uiuiui.
Es könnte sogar in der letzten Folge gewesen sein. Wir hatten das Thema, dass
so lange her.
Viele Hyundais und Kias geklaut werden. Weil es eine TikTok-Challenge gab, die sogenannte Kia-Challenge, bei der die Kia-Boys gezeigt haben, wie einfach man gewisse Kia und Hyundai-Modelle klauen kann, weil sie keine elektronische Wegfahrsperre haben. Und dann kannst du die irgendwie mit einem Kabel und einem Schraubendreher aufmachen und kurz schließen und wegfahren. Ja, teilweise irgendwie Autos aus den letzten Jahren oder aus dem letzten Jahrzehnt, sage ich mal, das so irgendwie Baureihe 2015 bis 19, was ja beachtlich ist, da echt viele Autos seit, weiß ich nicht, Anfang der 2000er irgendwie standardmäßig so eine elektronische Wegfahrsperre verbaut haben. Und da gibt es eigentlich nur ein kurzes Update. Die Stadt Baltimore verklagt jetzt Kia Hyundai neben anderen Städten irgendwie Cleveland, St. Louis, Seattle, mit der Begründung failed to keep up with industry standards.
Witzig, ja. Aber ist nicht, muss nicht dir für so eine Klage eigentlich immer auch ein Schaden entstanden sein? Also jemand, dem Kia geklaut wurde, klar, der kann sagen, hier, Moment mal, da passt ja was nicht, aber eine Stadt? Ist es nicht sogar für die ein Vorteil, wenn ein Auto weg ist?
Glaube ich nicht. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, also einerseits hast du natürlich super hohen bürokratischen Aufwand für die ganzen Behörden dort, für die Polizei dort, weil das waren ja irgendwie krasse Ausmaße. Ich muss gerade mal gucken, ob ich die Zahlen noch habe. Genau, da war eine Beispielzahl in Milwaukee, sind 2020 ca. 900 Kia und Hyundais geklaut worden, was ich auch schon ordentlich finde.
Ja, auf jeden Fall.
Und im Folgejahr 7000.
Wahnsinn.
Das ist natürlich schon irgendwie 6000 mehr. Dann hast du zwei solcher Fälle mehr am Tag durchschnittlich. Das erzeugt natürlich ordentlichen Aufwand. Und viel unschöner die Auswirkungen, gerade bei TikTok, du willst was zeigen, die klauen ja nicht nur das Auto, die klauen und machen damit riskante Spritztouren. Geklautes Auto, so, die flitzen hast dabei durch die Straße, machen da coole TikTok-Videos und es gab irgendwie viel mehr reported crashes natürlich und sogar Fatalities teilweise. Und das ist dann schon uncool.
Nee, hast du recht. Das sind dann die Implikationen, die dann da das Problem sind.
Genau. Und im Endeffekt sind natürlich die schuld, die das durchführen. Das klar. Aber es ist natürlich auch irgendwie nicht komplett von der Hand zu weisen, dass es Popularität dadurch erlangt hat, dass jetzt irgendwie da so eine Kia Boys Gang bei TikTok irgendwie coole Videos hochlädt, die alle liken und dann machen die anderen das nach und die zeigen, wie es geht. Und es ist einfach so super trivial möglich, weil Industriestandards nicht eingehalten wurden von den Autoherstellern. Also
Ich bin da voll bei dir, ne?
Finde ich okay.
Genau, also das ist ja im Prinzip genauso wie, wie war denn das mit dieser CDU-App oder CSU-App, ich weiß es gar nicht mehr, wo dann von der, was war das, Zerforschung, die dann da mal geguckt hat und plötzlich über eine JSON-API einfach alle Adressen und so der Mitglieder da bekommen hat. Und dann war ja auch so, da war ja nicht mal eine Art Sicherung drin. Also deswegen konnten dann, es wurde ja, glaube ich, Klage erhoben, aber die Klage wurde abgewiesen, weil in diesem Paragraphen steht ja drin, muss ja eine Art Zugangssicherung da sein.
Ja,
wenn
genau.
die nicht da ist, dann ist das Problem quasi auf deren Seite. Und ich glaube, das ist jetzt hier auch, ne? Also ich finde zwar schon, die Leute kann man das, also da ist ja eine Art Zugangssperre da, aber die ist so schlecht gesichert und ist fernab von Industriestandard, dass natürlich da die Leute auch mit ins Boot gezogen sollten. Ja, also bin ich
also man kann halt nicht von Sicherung reden, wenn dir ein 14-Jähriger in einem 30-sekündigen Videoschnipsel zeigt, wie du in so ein Auto reinkommst und das starten kannst mit einem Kabel und einem Schraubendreher, dann ist es einfach so. Und ja, Hyundai verteidigt sich natürlich. Sie sagen jetzt, sie haben über 1 Million Owners kontaktiert, die betroffene Fahrzeuge besitzen. Und haben den ein Reimbursement, also Rückzahlung für gekaufte Lenkradschlösser angeboten. Also
du hast teilweise noch mehr als, was willst du mehr machen?
Hast dir teilweise ein Auto von 2019 gekauft mit Bluetooth und Klimaanlage und Sitzheizung und einer Lenkradheizung, Rückfahrkamera. Und Entschuldigung, wir haben es schlecht gesichert. Du müsstest dann jedes Mal, wenn du parkst, dieses Lenkradschloss hier bitte montieren und abschließen, sonst können die Leute
$3, die zahlen wir dir.
Genau, sonst können die Leute mit dem Schraubenzieher dein Auto klauen. Das ist halt schon echt wild. Und da finde ich es auch gut, da sollen die ruhig mal klagen. Hier, finde ich, sollte es einfach darum gehen, dass alle das mitkriegen und Autohersteller nicht mehr so einen Quatsch machen und sagen, wir sparen uns jetzt bei einem verdammten Auto, was mehrere tausend Euro kostet, sparen wir uns jetzt die $1,95 für die elektronische Wegfahrsperre. Also ich habe mir die Zahl ausgedacht. Ich habe keine Ahnung, was. Es kann nicht so teuer sein in Relation zum gesamten Fahrzeug. Ich weiß nicht, wie gering die Marge ist, ob das wirklich nötig ist, aber oder die sollen das Lenkradschloss halt mitliefern. Ja. Statt Reserverad im Kofferraum. Ja.
Sau gut.
Ja, wollte ich nur ein kurzes Update geben, weil das so ein irgendwie so ein sehr spezieller Fall ist.
Tja. Ich weiß auch nicht, wie ich da den Übergang irgendwie.
Dann such dir einfach ein Thema aus.
Ja, genau. Wir haben, es gab eine lustige Meldung, das ist auch nur eine kurze Meldung, aber ich muss sagen, ich musste schon hart lachen, weil ich irgendwie. Das fand ich schon irgendwie sehr witzig. Also es ist ja, glaube ich, keinem entgangen, dass der russische Angriffskrieg weitergeht. Und da wird natürlich viel gecybert, auch auf beiden Seiten. Und ein pro-russischer Blogger hat Spenden gesammelt, um Drohnen für die russischen Truppen zu kaufen. Und bei dieser Spendensammlung ist in der Tat fast 25.000 US-Dollar zusammengekommen. Und da wurde dann entsprechend zurückgecybert. Das heißt, da hat sich dann eine Hackergruppe Cyber Resistance Group wohl geschaut, ob sie diesen Account irgendwie übernehmen können, wo diese 25.000 US-Dollar gespendet wurden. Und das haben sie wohl geschafft. Also sie haben diese 25.000 US-Dollar dann bekommen, haben aber das Geld nicht einfach weggenommen und gesagt Edge Badge, sondern haben diesem Blogger auch was geschickt. Und zwar haben sie dem Sexspielzeug, also genauer gesagt Dildos, im Wert von 25.000 US-Dollar geschickt. Und das allein fand ich schon irgendwie recht witzig, aber das Witzigste ist dann, wo ich dann dachte, naja, okay, was ist das Big Problem? Dann sagst du halt, ja, will ich nicht, bitte zurückschicken. Aber das geht nicht. bei Sexspielzeug gibt es kein Rückgaberecht. Das heißt, du kannst es nicht einfach zurückschicken, weil es ja unter Umständen auch gebraucht wurde. Das heißt, er hat jetzt einfach Sexspielzeug im Wert von 25.000 Euro. Ne?
Okay.
Das ist natürlich schon, fand ich irgendwie doch eine kreative Weg, dann dieses Geld wobei natürlich, man hätte natürlich sagen können, diese 25.000 Euro hätten vielleicht auch für andere Sachen ausgegeben werden können irgendwie. Aber ich fand es irgendwie trotzdem ganz, ganz witzig irgendwie, dass,
Aber es ist natürlich auch nicht in Ordnung, muss man auch sagen.
Muss man,
das ist Diebstahl.
Das geht gar nicht eigentlich.
Stell mal vor, du fandest irgendwie so eine Kickstarter-Kampagne, freust dich auf die coole Drohne und dann kriegst du einfach ein Bild geschickt, Fändest du auch nicht witzig.
Wenn der an der Drohne dran wäre, schon.
Wenn der fliegen kann, können wir darüber reden,
Da gab's doch auch, war das nicht auch bei so einer russischen Veranstaltung, wo dann plötzlich so eine Drohne kam, wo so ein Dildo dran ist und die Leute sind immer hochgesprungen und haben versucht, diesen Dildo irgendwie ich weiß gar nicht, irgendwo ist das vorbeigescrollt an mir.
Ich habe keine Ahnung.
Das schaust du dir nicht an, ne?
Nee.
Fliegende Dildos. Nee. Ja, gut. Hast einen schönen Übergang zu fliegende Dildos? Auch nicht, ne? Apropos gefickt.
Ja, bitte. Go on.
Beim Mulwatsch war die Polizei.
Schön. Der war gut. Ja.
Aber gefällt mir so. Also ist schon ein bisschen her. Im April ist bei Mulwatt, wir hatten ja schon, das ist dieser VPN.
Entschuldige, ich. Das ist immer noch witzig.
Dieser VPN-Provider Mulwatt, den wir ja eigentlich ganz, ganz nett finden, bekommen jetzt von dem auch keine Spenden oder so, aber die machen da einiges, um das, wir auch schon mal erwähnt bei der Folge über WireGuard, dass das die auch einer der ersten waren, die direkt WireGuard mit angeboten hatten und so weiter. Also die sind da ganz, ganz cool. Und die hatten das erste Mal eine Hausdurchsuchung und das fand ich schon ein bisschen beachtlich, weil, ich meine, die sind jetzt schon, also das ist seit über 14 Jahren das erste Mal und die bieten quasi einen Service an, wo ihr sagt, hier, wenn du irgendwas machst und du gehst über unseren VPN, dann bist du quasi anonym. Ja, ich sag jetzt hier quasi in Airquotes, also nicht quasi, sondern anonym im Airquotes. Wir haben ja gesehen, es gibt da bessere Möglichkeiten, aber im Prinzip bieten die das an und da war ich dann schon erstaunt. Wenn du einen Tor-Exit-Relay betreibst, dann dauert das wahrscheinlich keine paar Tage und bekommst direkt ein paar Schreiben. Hier muss man natürlich auch sagen, das ist, glaube ich, Schweden, ne? Waren die Schweden? Mhm. Ja, ne, waren Schweden. Da herrschen natürlich auch noch mal ein paar andere Gesetze, aber ich war doch dann überrascht, dass das erste Mal da, dass die da vor der Tür standen, ne? Wobei auch da laut dem Blogpost hieß es, wir speichern überhaupt gar keine Kundendaten und dann hatte sich die Polizei, nachdem die das verstanden haben, wie das da abläuft, haben die dann auch gar nichts mitgenommen. Also, und sie sagen auch, sie hätten, also selbst wenn sie die Server mit rausgetragen hätten, hätten sie auch nichts gefunden. Also fand ich ganz auf jeden Fall bemerkenswert, dass seit über 14 Jahren das erste Mal dort überhaupt die Polizei war.
Mhm. Ja, das stimmt.
Kleine Meldung.
Da kann ich anschließen.
Ja.
Mulwatt hat einen eigenen Browser jetzt, ne?
Ja, nicht nur einen eigenen Browser, die haben sogar eine eigene Suchmaschine.
Das auch noch, genau. Ich wollte aber jetzt eigentlich zum Browser weiterleiten, genau. Die haben einen Browser, einen Firefox, eine Abwandlung vom Firefox, der quasi der Tor-Browser ist, was ja eine Art gehärteter Firefox ist. Aber anstatt des Tor-Netzwerkes geht er durchs Mulwatt-VPN. Einfach um ein bisschen mehr Privatsphäre zu haben und Anonymität, hast du eben nicht nur die Absender-IP von Mulwatt-VPN, sondern auch noch die Härtungsfeatures aus dem Tor-Browser. Und die Überleitung findet eigentlich jetzt erst statt. Ich bin wieder über einen kleinen Artikel gestolpert von jemandem, aus dem März allerdings schon. Das ist der Blog von ByteString. Und ByteString schreibt darüber, wie schlimm Fingerprinting ist.
Mhm.
Also Website-Fingerprinting. Da haben wir ja auch eine sehr ausführliche Folge zugemacht. Vielleicht kannst du die verlinken. Und er hat sich das mal angeschaut mit fingerprint.com und hat mal so mit dem Browser das besucht und mal Cache und Cookies und Site-Data gelöscht und nochmal besucht und im Private-Mode besucht und stellt fest, das ist ja total mies. Ich kriege 1:1 denselben Fingerprint, ob ich jetzt im Firefox komme oder im Private-Mode vom Firefox komme. Also er hat überhaupt gar keine Daten, quasi anhand dessen er mich identifizieren kann. Aber die ganzen Umgebungsvariablen, was heutzutage halt möglich ist über die Browser-API, reicht aus, um trotzdem mich eindeutig zu identifizieren. Und was ihm aber auffällt, ist, wenn du den Tor-Browser verwendest, kriegst du zwischen zwei Besuchen eine unterschiedliche Fingerprint-ID. Also der Tor-Browser macht schon mehr Härtung oder in dem Fall vielleicht Randomisierung von gewissen Attributen, die der Firefox so nicht macht, sodass es ausreicht, um zumindest nicht denselben Fingerprint zu kriegen.
Und welche Webseite hattest du da? Fingerprint.com.
Fingerprint.com, genau.
Mhm.
Und was ich ganz cool finde, der Tor-Browser hat Upstream-Patches eingeliefert bei Firefox gegen Fingerprinting. Und Firefox hat diese bereits experimentell deployed und du kannst die in deinem regulären Firefox einschalten, indem du in den Settings privacy.resistfingerprinting auf true setzt. Also du musst da in wie heißt das noch? Was gibst du bei Firefox immer ein? About Preferences? About Config? Da war doch irgendwie...
About Config.
About Config, genau. Da kannst du mal suchen nach Fingerprinting oder Resist Fingerprinting.
Ja, das habe ich schon aktiviert.
Und den kannst du auf True setzen. Genau, ich habe auf die Schnelle nicht rausgefunden, was es detailliert tut. Aber es warnt auch ein bisschen davor, dass Dinge brechen können natürlich. Also es macht zum Beispiel Sachen wie deine Timezone auf UTC-0 setzen immer, wenn die abgerufen wird. Das Light-Theme verwenden, das ist mir sofort aufgefallen. Ich habe eigentlich ein Dark-Theme konfiguriert, kriege jetzt aber viele Pages in hellem Design seit Einschalten. Und ja, das finde ich auf mehreren Ebenen cool. Der Tor-Browser nutzt Firefox und ich finde es cool, dass sie Upstream-Patches stellen an der Stelle, um das auch breiterer Nutzerschaft, die jetzt nicht den Tor-Browser verwenden, trotzdem die quasi implementierten Erkenntnisse zur Verfügung stellen. Auch wenn es jetzt hinter einem Flag versteckt ist, vielleicht wird es auch noch runder und ist irgendwann auch einfach durch die ganz normalen Settings konfigurierbar. Finde ich gut.
Spannend, weil ich bin, ich habe das schon relativ früh eingeschaltet. Es gibt so Punkte, die scrollen bei mir vorbei, dann gucke ich mir das an und ich mir super, das mache ich direkt, weil in der Tat bei mir funktioniert das mit diesem Dark und Light Theme bei vielen Webseiten nämlich schon eigentlich quasi noch nie und ich hatte mich immer ein bisschen gewundert, woran das liegt, weil ich kann nämlich relativ einfach umstellen, ob jetzt im Firefox, ob ich jetzt den Dark Mode oder den Light Mode eben anhabe. Spannend, das wird dann mit Sicherheit auch genau daran liegen und ich habe nämlich gerade, als du es gesagt hast, Fingerprint.com geöffnet bei mir und ich habe unterschiedliche Fingerprints, aber ich habe auch schon ganz viel eben, ja, ich habe auch ein paar Plugins und viel aus, ich habe das an diesem Privacy Mode of Strict geschaltet und so weiter, also da deswegen hätte es mich jetzt gerade interessiert, ob das bei mir auch war, spannend, ja.
Jo.
Ja, oh Gott.
Und ja, dann der Mulvad-Browser noch dazu. Finde ich gut. Ich denke, dass da mehr drin ist, weil die ein bisschen zusammengearbeitet haben. Mulvad und Tor an der Stelle. Aber ja, ich glaube, das ist ja keine schlechte Entwicklung, dass irgendwie Fingerprinting Resistance Einzug auch in andere Ecken des Ökosystems hält und nicht nur im Tor-Browser vorhanden ist.
Ja, ich gucke das gerade mal bei, ja, Tatsache. Also jetzt habe ich hier mal Chromium geöffnet und ich nutze Chromium eigentlich nicht, beziehungsweise ich habe den bloß mal bei mir installiert. Und in der Tat, da kriege ich in dem, wenn ich im Incognito-Mode bin und nicht im Incognito-Mode, die gleiche ID.
Ja. Mm. Ja.
Sagt auch direkt, you have visited this website twice.
Okay. Ja, ja, gut, klar. Wenn die ID gleich ist, dann ist ja nur ein Counter.
Wobei natürlich das jetzt auch anhand der IP-Adresse einfach sein könnte, oder? Nee, eigentlich nicht, ne? Mit NAT und so.
Naja. Ja. Vielleicht spielt die mit rein, aber ich, bei Browser-Fingerprinting-Pages denke ich nicht. Da wollen sie ja zeigen, dass sie die gar nicht mehr brauchen.
Ja. Oh Mann, ey.
Mhm.
Schon wieder so ein dickes Brett.
Jo.
Ja, Privacy. Apropos Privacy. Naja, ist gar nicht Privacy, aber Intel hat was verloren. Den ist was abhanden gekommen.
Portemonnaie?
Portemonnaie, ja, genau. Schlüssel? Genau. Und jetzt ruft die Mutter jeden Tag an und sagt, verlier dein Portemonnaie nicht wieder, ne?
Ja.
Nee, der Computerhersteller MSI hat Daten verloren. Und zwar relativ viele, 1,6 Terabyte an Daten.
Mhm.
Eine Gruppe Money Message Extortion Gang.
Okay.
Ist da, wie auch immer, ist an diese 1,6 Terabyte an Daten bekommen. Und diese Gruppe verlangte dann irgendwie 4 Milliarden US-Dollar, ansonsten wären diese Daten geleakt. Und MSI hat nicht gezahlt. Was ich erstmal grundsätzlich gut finde, weil umso mehr Leute bezahlen, umso mehr ist das natürlich ein Geschäftsmodell und da passiert das natürlich öfter. Ja. Also jedes Mal, wenn irgendeine Firma da Stillschweigen behält und einfach bezahlt, ist es eigentlich dumm für alle anderen. Genau, aber die haben natürlich dann gesagt, die Daten werden veröffentlicht und das passiert jetzt auch. Und was ein bisschen blöd ist, da in diesen Daten befindet sich auch ein Private Key und zwar von Intel für Intel Boot Guard.
Mhm.
Und das ist schon ein bisschen problematisch, weil das war der Signing Key für 57 MSI-Produkte und und zusätzlich war das der Private Key für 116 MSI-Produkte, also gesigniert wurden da, ich weiß nicht, warum das da hier nochmal extra aufgeschlüsselt wurde, aber vielleicht wurde der Key halt bei einigen für Signieren und für einige war das der Private Key.
Okay.
Da genutzt. Und diese, also Intel Boot Guard, hatten wir darüber schon mal gesprochen, das verhindert, dass du quasi malicious UEFI-Firmware auf das Gerät spielen kannst, ne? Hatten wir das schon mal?
Ich bin nicht sicher.
Bisschen thematisiert.
Hat das mit der Secure Boot oder Verified Boot, ja, Implementation von Intel dann zu tun?
Denke ich, ja, genau.
Weiß ich gar nicht, ob wir da mal, ich glaube, da haben wir noch nicht so detailliert drüber gesprochen.
Ja, genau. Ja, im Prinzip heißt das, dass du halt nicht, ich meine, wenn du Malware halt irgendwie in den Boot-Loader mit reinkriegst, dann kriegst du es halt auch nie wieder mit raus, ne? Also das ist halt ein Bereich, der halt versucht wird, eben extra nochmal zu verteidigen und deswegen wird das eben mittlerweile alles signiert und eben, wenn dieser Key eben draußen ist, ist es natürlich eine blöde Sache, weil dann können natürlich Angreifer sagen, ja wunderbar, dann das ist der Private Key, dann baue ich eben meine Malware und signiere ich damit und dann akzeptiert das fremde System. Ne? Das ist also im Prinzip das grundlegende Problem. Interessant fand ich dabei auch noch, also Intel hat gemeint, ja, sie haben das sehr, sehr genau betrachtet. Sie sagen jetzt, das ist nicht ein Intel-Key. Das muss man auch fairerweise sagen. Im Prinzip, jeder Hersteller erstellt sich diesen Key natürlich selber, der dann natürlich dann von Intel in die Systeme dann auch eingebaut wird. Aber es stimmt natürlich, es ist jetzt in erster Linie kein Key selber von Intel, sondern von MSI natürlich. Mhm. Aber interessant ist, das größte Problem ist, dass die Public Keys, um die Firmware zu prüfen, sind fest in die Hardware integriert. Das heißt, das lässt sich auch nicht wieder austauschen. Ja. Also im Prinzip kannst du nichts anderes machen, außer diese Geräte einfach wegzuschmeißen.
Nee, ne? Warte mal. Also wir haben doch schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Es gab mal einen ähnlichen Fall, von dem hatte ich erzählt, auch hier in irgendeiner Monthly. Und es gibt so eine Forbid-List, der du Key-Hashes hinzufügen kannst, die dann nicht mehr genutzt werden. Ich weiß nicht, ob wir hier von was anderem sprechen, aber das wäre natürlich ein Unding.
Also es stand in dem Artikel fest so drin, dass die Public Keys in dieser Firmware fest integriert sind, die dann prüfen, ob das jetzt eine valide Firmware für UEFI ist oder nicht. Mhm. Und das wäre fest integriert und kann nicht ausgetauscht werden.
Okay. Puh, ja, nee, dann
und,
weiß ich nicht.
Und muss man natürlich dann auch sagen, also das, hier gab es wohl auch in der Vergangenheit, gab es schon Malware. Also es gibt hier zwei Fälle, die hier benannt sind. Black Lotus UEFI Malware und Cosmic Strand sind wohl zwei Malwares, die spezifisch eben für diesen UEFI-Part eben designt wurden. Also das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, dass solche Angriffe passieren, sondern in der Tat gibt es da auch schon in der Vergangenheit eben Elemente und die bräuchte man jetzt eben nur noch mit diesen Private Keys eben signieren und dann werden die einfach von diesen MSI-Produkten einfach mal akzeptiert.
Ja, ja, böse.
Also würde ich sagen, ist schon ein krasser Fall eigentlich, dass sowas dann mal da rauspurzelt. Ja.
Ja. Auf jeden Fall.
Da können wir eigentlich gleich mal weiter vielleicht bleiben bei, wenn wir gerade bei diesem Krypto-Kram sind. Ich finde, das ist ein bisschen untergegangen. Aber WhatsApp hat eine relativ große Änderung vorgenommen. Wir wissen ja, dass WhatsApp im Prinzip das Signal-Protokoll benutzt. Also da hatten wir auch schon mal drüber bei im Falle von Messenger geredet, mit diesem Double Ratchet Algorithmus, der dann nicht nur Perfect Forward Secrecy hat, sondern im Prinzip für jede Nachricht noch einen eigenen Schlüssel hat und so weiter.
Genau. Die haben den Moxie berufen, da mal Krypto einzubauen. Genau,
die das dann, bau das mal bei uns ein. Das hat natürlich Signal auch. Aber interessanterweise haben die jetzt hoffentlich kriege ich das richtig zusammen. Und zwar, es gibt ja immer noch ein Problem, wofür wir damals auch Threema ein bisschen gelobt haben, dass du ja diese Barcodes, also wie kannst du dir sicher sein, dass die andere Seite wirklich die Seite ist, die sie vorgibt zu sein. Ne? Das ist ein grundsätzliches Problem bei asymmetrischer Kryptographie. Ja. Alice und Bob unterhalten sich jetzt und die haben jetzt einen Public und Private Key. Und aber das ist jetzt ganz super. Vorher mussten sie sich immer irgendwie im Wirtshaus treffen und mussten sagen, oh, das ist jetzt unser symmetrischer Key und den nutzen wir jetzt. Und das ist jetzt nicht mehr notwendig. Alice kann irgendwie in Amerika sein und Bob kann irgendwo anders sein und die müssen sich irgendwie treffen. Problem ist aber, wie wissen wir denn, dass Alice wirklich Alice ist und Bob wirklich Bob ist? Und das ist halt immer ein kleines Problem in dem Fall. Und bei Threema und ich glaube bei WhatsApp oder bei Signal, glaube ich, ist das ziemlich ähnlich implementiert. Also bei Threema war dieses Ampelsystem, wo du, wenn du jemanden in deiner Adressliste hattest, dann war die Ampel orange. Wenn du jemanden nicht mal in der Adressliste hattest oder der andere nicht wollte, dass er die Telefonnummer irgendwie mit integriert wird, dann wird es auf rot gestellt. Und wenn du aber den Public Key gegenseitig geprüft hast und das war mit so einem Barcode, den du dann eingescannt hast, dann ist die Ampel grün gewesen und alles ist gut. Cool, und ich glaube, das ging bei, also ich habe kein WhatsApp, aber ich kenne es bei Signal, da konntest du quasi auch diesen Public Key prüfen und theoretisch war dann alles in Ordnung. Also das war immer noch eine Voraussetzung, dass du das irgendwie machst. Genau. Und das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Erstens machen das, würde ich mal sagen, die wenigsten. Zweitens ist es sogar für einige Elemente problematisch. Und zwar ist es immer dann problematisch, wenn du große Gruppen hast von Leuten, die du vielleicht auch gar nicht unter Umständen wirklich kennst. Und dann müsstest du ja von jedem Mitglied dieser Gruppe, müsstest du einzeln diesen Public Key eben prüfen, was dann also schon eigentlich
jeder sinnfrei. Jeder mit jedem dem, quasi.
Genau. Nicht, ja. Also richtig. Und das ist dann so. Und da gibt es in der Forschung, ich habe mir die Papiere nicht angeschaut, aber im Prinzip gibt es da so drei Papiere der letzten Jahre, die versucht haben, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Und die haben jetzt, WhatsApp hat diese drei Papiere zusammengeführt und hat da eine Implementierung geschrieben. Und zwar nennt sich das Audible Key Directory, AKD. Und im Prinzip ist das ein Verzeichnis, ein Append-Only-Verzeichnis, wo du deinen öffentlichen Schlüssel quasi hochladen kannst und im Prinzip kannst du den aber dann nicht mehr löschen. Also wenn du einen neuen Key hast, müsstest du im Prinzip, ja, hängst du den an dieses Verzeichnis dran. Dieses Verzeichnis kann nicht mehr geändert werden. Und damit hast du eine Historie von bestimmten Leuten über all ihren Public Keys. Genau. Und das kannst du halt jetzt im Prinzip prüfen. Genau, du kannst jetzt halt prüfen, ob dieser Key irgendwo in diesem Verzeichnis drin ist. Ja, wenn der natürlich nicht drin ist, weißt du, irgendwie ist was problematisch. Du kannst aber auch im Verzeichnis haben. Also es hilft nicht, es ist nicht eine perfekte Lösung auf dieses, auf Bob hat sich da mal, irgendein Angreifer hat sich da dazwischen gemogelt. Ja?
Ja,
aber dadurch, dass du eine immutable History jetzt hast von diesen ganzen Keys, kannst du natürlich auf der einen Seite prüfen, ja, Moment mal, jetzt kommst du an und du hattest doch vor kurzem noch einen ganz anderen Public Key. Das ist natürlich die eine Möglichkeit. Oder wenn dieser gar nicht hochgeladen wurde, kannst du natürlich sagen, ja, Moment mal, da stimmt ja auch was nicht. Das ist ja gar nicht in diesem Verzeichnis drin. Mhm. Also du kannst natürlich für Bereiche, es ist eine Erleichterung, so schreiben die auch in ihrem Blogpost, besonders eben für so Sachen wie Gruppen von über 100 Leuten, wo du wirklich jedes mit jedem prüfen sollst. Ja. Und das kann jetzt teilweise eben automatisiert über diesen Mechanismus auch passieren.
Also wird dann in einer zukünftigen Version von WhatsApp automatisch jeder Public Key da hochgeladen?
Genau.
In dieses Key Directory?
Ja, genau.
Und dann wäre jetzt natürlich die Frage, was hindert eine Eve daran, selbst einen neuen Public Key hochzuladen, in Alice Namen zum Beispiel oder in Bobs?
Ja, erstmal nichts. Das muss hier auch funktionieren, weil was passiert, wenn du dein Gerät änderst?
Genau.
Aber ich denke, das wird dann auffallen, wenn du wieder mit der Echten sprichst und sagst, ja, Moment mal, das ist ja gar nicht dein Key. Also ich glaube, da kann dann zumindest eine Diskrepanz festgestellt werden. Mhm. Weil du kannst den ja nicht löschen. Du kannst den ja nicht kurz hochladen und dann sagen, haha, jetzt lösche ich den wieder.
Ja, das stimmt.
Sondern der ist dann da und dann kommt die andere Seite und sagt, Moment mal, das stimmt ja nicht. Du hattest doch gerade, als ich kurz mit dir gesprochen habe, hattest du gerade noch einen anderen Key.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich sehe zumindest nicht, ich habe jetzt aber auch die wissenschaftlichen Papiere da nicht so genau dazu gelesen, sondern es ging eher so um den Blogartikel, den WhatsApp da veröffentlicht hat. Und da stand auch, dass das Problem, also dass es im Prinzip nur aus meiner Sicht eine Erleichterung eben schafft, dass du diese prüfst, dass zumindest eine gewisse Sache geprüft wird, dass jetzt in deiner Gruppe von 100 Leuten nicht einer drin sitzt, der zum Beispiel sein Public Key gar nicht hochgeladen hat, wo du denkst, ja, oh, Moment mal, da stimmt ja irgendwas nicht.
Ja. Ja, verstehe.
Genau, und diese Prüfung enthält einen Beweis aller historischen öffentlichen Schlüssel. Du hast jetzt natürlich eine Historie von allen öffentlichen Schlüssel. Und dann wird was nicht stimmen. Ja.
Okay, ja. Ja, wäre eigentlich mal interessant zu wissen, wie es detailliert funktioniert, aber ja, klar, muss man sich das Paper mal vornehmen oder die. Ja, die werden sich schon was Cleveres überlegt haben.
Also so ist, wie ich das verstanden habe, weil es steht auch explizit drin, dass das dass damit nicht alle Angriffe vom Tisch sind. Und ich denke, genau das ist dieses Problem. Also da kannst dich zwar immer noch, aber du erkennst es, vorher gäbe es ja gar keine Möglichkeit, das irgendwie zu erkennen. Ja. Also dann schleust du dich kurz ein und dann redest du vielleicht wieder mit jemand anderem, wenn du diese Prüfung gar nicht vorgenommen hast, gibt es keine Möglichkeit. Mhm. So diese, und sie sagen auch, diese manuelle Prüfung, die ist immer noch möglich, aber in so Szenarien mit Gruppen ist es einfach kein realistisches Szenario. Und in dem Fall kannst du quasi das automatisiert, zumindest mal gewisse Sachen automatisiert prüfen. Also, und das Ganze ist Open Source und ist in Rust geschrieben und genau, kann quasi jetzt auch für andere Zwecke dann eben genutzt werden.
Ja, ganz cool. Genau, also bisher war es so, dass so ein bisschen Tofu gemacht wurde, Trust on First Use. Du kannst bei WhatsApp einstellen, dass du eine Mitteilung kriegst, wenn sich der Key des Gegenübers ändert. Mhm. Also da kam dann tatsächlich im Chat irgendwie hier, Key hat sich geändert von deinem Gegenüber. In Gruppen denke ich nicht, dass es da passiert ist. Weiß ich aber gerade nicht genau. Und ja, da wird es jetzt mehr Sicherheiten geben, als einfach dein Key hat sich geändert. Wenn du es nämlich ernst meinst, müsstest du ja bei einer Key-Änderung deinen Kontakt out of band kontaktieren und fragen, hey, hast du ein neues Telefon? So, warum hat sich dein WhatsApp-Key geändert? Ja. Und da gibt es jetzt vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten und Handhaben, dass es auffällt. Außer dieser kleinen Meldung, die man, glaube ich, sogar in den Settings aktivieren muss und die man vielleicht übersieht. Und
ja.
Interessant, vielleicht kann man sogar dann Statistiken erheben. Mhm. Die haben ja unfassbar viele Daten. Es gibt ja Millionen von WhatsApp-Usern. Mhm. Vielleicht machen die nach einem Jahr Betrieb von diesem Key Directory mal so eine Statistik irgendwie, wie oft sie gesehen hätten, dass jemand mit einem falschen Key irgendwas getan hat oder einen falschen hochgeladen hat, wenn man es irgendwie dann rauskriegen kann. Ja, interessant.
Genau. Also sie sagen immer noch, wenn du jetzt, genau, du hast ja, hier steht auch schon, QR-Code scanning required two people to coordinate out of band verification. Ne? Mhm. In contrast, key transparency requires only a single client to initiate and perform a check against the directory. Genau, und für large groups geht's gar nicht anders. Musst du das irgendwie so machen. Ja, fand ich zumindest, ist jetzt ausgerollt, wird gemacht. Ist in its rollout, also Android in the next coming months, also es wird wahrscheinlich ja bald irgendwie ausgerollt oder ist vielleicht sogar schon.
Mhm.
Ja. Und es wird sogar noch einen weiteren technischen Artikel geben, der dann nochmal das Ganze ein bisschen genauer beleuchtet, wie sie es dann genau gemacht haben. Also ich glaube, jetzt in der Tat müsste man diese drei Papiere sich anschauen. Seamless, Parakeet und Konix waren wohl so drei Papiere und die haben das wohl alle drei vereint, wie man das in Zukunft angehen kann, das Problem.
Ja.
Vielleicht reden wir da in Zukunft nochmal drüber.
Wenn das zeitlich neueste Paper eine gute Related Work Section hat, dann reicht es vielleicht, das zu lesen.
Ja.
Ja. Vielleicht noch einen kurzen Disclaimer an der Stelle. WhatsApp ist von Facebook, also von Meta.
Ja.
Die sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, deine Privatsphäre sehr hoch zu halten.
Ja.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in WhatsApp ist cool. Ich glaube, dass sie da nicht dran vorbeikamen, weil viele andere Messenger das machen und sie langsam gemerkt haben, der Druck steigt auch ein bisschen. Aber man muss sich immer vor Augen halten, dass erstens vertrauen wir einer proprietären Implementierung. Also auch wenn jetzt das Key Directory vielleicht Open Source ist, gilt das nicht für alles von WhatsApp.
Ja.
Also wir wissen nicht, ob irgendwelche Backdoors drin sind, ob Backups super verschlüsselt sind. Wir müssen trotzdem immer noch Meta vertrauen. Und der viel wichtigere Punkt, wahrscheinlich reichen denen einfach die Metadaten, um ihre Profile zu erstellen, die sie vermarkten wollen. Ja, das heißt, es ist cool, dass der Content Ende zu Ende verschlüsselt ist. Man sollte sich dennoch überlegen, ob man die Metadaten preisgeben wollen. Und ich glaube, da haben wir doch auch schon öfter mal drüber gesprochen.
Mhm.
Eindrucksvoller Artikel präsentiert, was aus Metadaten alleine schon möglich ist. Ja, also immer im Hinterkopf behalten. Aber dennoch cool auch, dass Meta da Ressourcen investiert, um dieses Problem ein bisschen in den Griff zu kriegen.
Ja. Mhm. Vielleicht eine Sache, die ich jetzt gar nicht hier auf meiner Liste habe, aber wir hatten ja mal über Threema gesprochen, dass die jetzt diese neue Krypto und auch Perfect Forward Secrecy und so weiter ausrollen. Und wir hatten ja auch gesagt, dass es da ein dickes Papier gab von den von ja bekannten Kryptografen, die sich das angeguckt haben und einige Angriffe gefunden haben in dem ursprünglichen Threema-Protokoll. Und können wir auch, es gibt ja eine Konkurrenz zu unserem Podcast, wie Security, Cryptography, whatever. Und da waren die Autoren eingeladen und haben mal ein bisschen darüber gesprochen, ein bisschen über die Angriffe gesprochen, aber was ich fast ein bisschen spannender fand, auch die Kommunikation mit Threema selber. Und die haben das natürlich dann, bevor sie diese das Papier dann da veröffentlicht haben, haben sie dann einmal Threema kontaktiert, haben gesagt, guck mal, wir haben da ein paar Probleme in eurem System gefunden und so weiter. Und Threema war in erster Linie auch total, ja super, klar, kommt mal vorbei und dann schauen wir uns das mal das Ganze an. Und meinte dann so, ja, die haben uns dann eine Tour durch ihr Büro gegeben, meinte, ja, das war jetzt nicht notwendig, ist halt ein Büro, ne? Also es ist jetzt nicht so, es ist eine Lagerhalle oder irgendwie ein Produkt, wo was ist halt ein paar Büros, aber war trotzdem nett und dann war alles gut. Und die haben sich dann auch geeinigt, wie das Ganze passiert. Aber dann auf Twitter waren die wohl teilweise dann so, ja, das wäre ja auch total outdated, was sie da, die haben ja ein veraltetes Protokoll quasi analysiert und das haben die auch viel zu groß aufgebauscht. Also vorher war die Kommunikation ziemlich stimmig und auch eigentlich sehr freundlich. Aber dann über soziale Medien hat sich das dann doch ein bisschen anders auch dargestellt, dass sie das dann doch irgendwie so meinten, ja. Das haben die wohl jetzt, das Problem haben die halt größer dargestellt, als es eigentlich ist. Ja.
Genau, ich habe auch nur den zweiten Teil mitbekommen. Ich glaube, Threema hatte auch einen Blogpost geschrieben, in dem sie da auch so ein bisschen eher abstreitend unterwegs waren. Ja, bisschen unsympathisch. Und
Ein Punkt, das muss ich denen auch recht geben, das ist in der Historie von TLS ja auch schon passiert. Einer der Kritikpunkte war so, wenn dein Hauptbusiness quasi Krypto ist, dann hol dir doch bitte Leute, die sich mit Krypto auskennen. Die, das kann man ja studieren und da kann man sich ja wirklich Experten auch holen. Und das muss ich natürlich auch sagen, ist ja bei TLS auch passiert, dass da bei den ersten bei den ersten Versionen teilweise gar keiner mitgearbeitet hat, der sich von Krypto mit Krypto auseinandersetzt. Und dann hat man sich Leute geholt, aber die konnten dann irgendwie nur ein paar Monate daran arbeiten und dann waren die Protokolle halt trotzdem kaputt. Mhm. Da muss ich natürlich sagen, das ist ein guter Punkt. Ne?
Ja.
Ja.
Nee, das stimmt. Ja, vor allem, wenn du an eigenen Protokollen rumwerkelst. Ja, wenn du einfach Best-Practice-Implementierung verwendest, dann reicht wahrscheinlich auch ein affiner Engineer, der weiß, wie man diese Schnittstellen verwendet. Aber genau, wenn du ein bisschen eigene Protokolle bastelst, ist es wahrscheinlich ratsam. Aber Threema hat sich auch, glaube ich, mal auditieren, vielleicht nicht von Kryptografen. Ja.
Nee, genau. Also die haben immer... Ich glaube, da ist vielleicht auch mit Teil, aber auch so eine, ich sag mal, eine Security-Klitsche, die deinen Code anschaut, sind ja jetzt keine. Nee. Also die haben jetzt, glaube ich, versucht, auch eine formale Verifikation. Das ist natürlich auch ein Punkt. Ich glaube, heute Krypto funktioniert einfach ein bisschen anders. Man versucht jetzt halt, das Ganze auch formal zu beweisen, dass diese verschiedenen kryptografischen Features auch wirklich da sind. Das war ja bei TLS 1.2 hat man nicht beim Design des Protokolls gemacht. Und als man dann danach versucht hat, oh ja, wir haben jetzt diese ganzen formalen Analyse-Tools, lasst uns da mal TLS 1.2 irgendwie formal beweisen. Und dann wie so, ah ja, wieder eine Schwachstelle, oh Mist, wieder eine Schwachstelle. Und bei TLS 1.3 ist das ja von Anfang an gemacht worden. Sie haben, die Autoren der Papiere haben des Papiers haben natürlich gesagt, ja, man muss den natürlich zugute halten. Als Threema entwickelt wurde, gab es noch kein TLS 1.3. So, also heute würde man bei vielen Sachen sagen, ja, guck doch mal, TLS 1.3 ist doch eigentlich schon ganz toll. Warum nutzt ihr das nicht einfach dann für einige Sachen? Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, also ist eher auch näher so ein kleines Update, fand ich auch ganz spannend. spannend, dass es da eine gewisse Diskrepanz gab, die hatte ich gar nicht mitbekommen.
Ja. Ja, okay. Ja, interessant. Ich hätte hier gerade noch was.
Na klar.
Ohne Überleitung.
Was?
Warte mal. Ich weiß nicht, ob die Page gerade down ist. Sieht so aus. Der Law-Server der KU Löwen ist gerade nicht erreichbar. Gut, dann müssen wir...
Rufen wir gleich mal an, oder?
Ja. Warte kurz. Dann müssen wir mit meinen spärlichen Notizen leben. Und zwar geht es um Belgien. Belgien hat ein neues Hackergesetz. Und zwar ist die Überschrift, dass Belgien Ethical Hacking legalisiert. Klingt erstmal ganz gut, ne?
Klingt nicht verkehrt, ja.
Also,
bist du noch da?
Ich habe mir gerade beim Überfliegen meiner Notizen selber eine Frage gestellt, die ich gern beantworten würde, aber da der Block gerade down ist, es ist alles ein Kreuz hier.
Also vielleicht du kannst ja noch ein bisschen weiter gucken. Wir können ja mal ganz kurz die Situation in Deutschland hier kurz skizzieren. Bei uns ist das nicht ganz so einfach. Beziehungsweise gibt es Gesetze, die erstmal dagegen sind. Ja, ich kann auch gleich nochmal sagen, genau, gibt ja diesen Hacker-Paragraphen, also das ist der Paragraph 202c Strafgesetzbuch, und da steht ja drin, wer Passwörter, Sicherheitscodes oder auch Computerprogramme, und das ist eben das große Problem, deren Zweck die Begehung einer solchen Straftat ist, herstellt, verschafft, verkauft oder einem überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafen bla bla bla. Und das heißt natürlich, dass wir natürlich aus deutscher Sicht würde das bedeuten, dass wir auch kein Ethical Hacking mehr machen können. Wir könnten quasi nicht mehr Nmap nutzen und unsere die Ports zu scannen, weil das würde genau darunter fallen. Und da gab es dann auch eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht von wegen, ja, wir können den Studierenden nicht mehr zeigen, wie IT-Sicherheit funktioniert, wir können keine Schulungen grundsätzlich mehr anbieten, wir können keine Hacking mehr machen. Und dann hat sich das Bundesverfassungsgericht dazu geäußert, und zwar, ich habe den Wortlaut gerade hier, bereits die objektive Beschränkung des Tatbestandes auf Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer Computerstraftat sei, stelle sicher, dass keine Computerprogramme erfasst würden, die beispielsweise der Überprüfung der Sicherheit oder Forschung diesem Bereich dienten. Also eigentlich sagen die, das ist schon präzise genug und wird das schon einschränken, aber also das ist halt dann auch so ein ganz kleines bisschen eine Interpretation. Also bei uns ist das so ein bisschen, würde ich mal sagen, ein kleiner Graubereich. Oder? Also ich bin jetzt kein, wenn da Belgien was anders gemacht hat, wäre das natürlich begrüßenswert, um da ein bisschen Rechtssicherheit zu bekommen.
Mal kurze Zwischenfrage, was geht denn bei dir ab?
Was?
Ich stocke hier mal 20 Sekunden, weil der Link nicht lädt, und du hältst sofort einen juristischen Vortrag über die Situation. Alter, Falter, okay.
Naja, man muss schon wissen, was hier abgeht.
Ja, ja, also, wäre gerne informiert. Wenn man erst mal ein paar Mal angeklagt wurde, kennt man die Paragraphen irgendwann, ja.
Ja, dann kennt man die halt. Ne?
Alles klar.
Ja.
Ja, also der Server ist down. Ich habe...
geht nichts.
Und
ist dir gehackt worden,
meinst du? Ich finde das im Google Cache, aber auch das lädt nicht. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Vielleicht haben sie es zurückgerufen und versuchen jetzt alle Spuren zu verhindern. Aber ich habe ein paar lokale Notizen, da kommen die nicht so einfach dran. Also pass auf, bisher war es illegal in Belgien nach Schwachstellen zu suchen, in Systemen, die dir nicht gehören. Hm? Es gab eine Ausnahme, wenn die Firma am CVDP teilnimmt, irgendwie der Coordinated Vulnerability Disclosure Process, also ne, so Bug Bounty mäßig auf ihrer Homepage irgendwie offiziell ansagen, was und welcher Scope dann ist es okay, wie man es auch kennt als Bounty Hunter. Und das war nicht so ein ganz wasserdichter Fall, weil du hast dann da irgendwie auf der Homepage von der Firma irgendwas stehen und der Scope ist vielleicht unklar definiert und dann können sie dir, wenn du jetzt ein Whitehead bist, der da was sucht oder findet, können sie dir hinterher vielleicht trotzdem noch an den Karren pissen, weil deren Anwälte sagen, nee, Moment, das stand hier nicht, dass genau das System im Scope ist, wir haben nur davon gesprochen und du hast jetzt aber das gemacht und das war nicht im Rahmen und es war einfach sehr schwer und unsicher. Und jetzt im Rahmen des neuen belgischen Whistleblower-Gesetzes, oh Gott, mit dem Namen Glocken-Louis der Svet.
Glocken-Louis?
Ich spreche es wahrscheinlich komplett falsch. Ich spreche es definitiv komplett falsch aus. Er schreibt sich auch enorm witzig.
Der Glocken-Louis.
3K. Nee, Glocken-Louis der Svet. Glocken-Luders-Bett, ich weiß es nicht. Es macht dich ruhig lustig über mein Belgisch. Flämisch, ich weiß es nicht. Hat jetzt die Situation ein bisschen geändert. Und zwar gibt es jetzt einfach das Applied für ganz Belgien und besteht aus 4 Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit du dich auf legalem Grunde bewegst. Deine Absicht muss positiv sein, also die darf nicht sein, Schaden anzurichten oder Daten abzugreifen oder die Vulnerability zu veröffentlichen, um der Firma zu schaden.
Darf ich ganz kurz dazwischen fragen, ist das der dieser Blogartikel, den du verlinkt hast? Den kann ich ohne Probleme öffnen. Der ging bei mir direkt auf.
See.
Law.
Ja, genau der.
kulöwen.be, ja, der öffnet sich bei mir ohne Probleme.
Na krass. Was geht denn? Das ist tatsächlich ein bisschen weird, weil andere Pages funktionieren.
Soll ich dir ein PDF rausgeben?
Nee, die haben bestimmt nur mein VPN geblockt.
Gut, ja. Bin ich gar nicht im VPN, wenn wir eine Aufnahme machen. Du kannst
erklären.
Sorry, weiter.
Ich auch nicht mit dem Aufnahmegerät. So.
Ach so.
Also, okay. Erste Bedingung. Du musst gute Absichten haben, du darfst nicht der Firma schaden wollen, unkoordiniert veröffentlichen und solche Dinge. Die zweite Bedingung ist, du musst jede Vulnerability sofort zum CCB reporten. Und zu der Organisation, bei der du sie gefunden hast. CCB ist das Center for Cybersecurity Belgium. Mhm. Die dritte Bedingung ist, sobald du eine Schwachstelle gefunden hast, darfst du nicht weitergehen.
Mhm. Also das Ausnutzen dann quasi nicht, sondern nur das Finden reicht dann schon, ne? Mhm.
Genau. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, weil man manchmal ja Dinge findet, die Potenzial birgen.
Ja.
Aber du weißt es erst, du musst es ausprobieren.
Wenn du es ausnutzt, ja.
Genau.
Ja.
Das ist das Einzige, was ich mir daran ein bisschen schwierig vorstelle. Und du darfst Informationen über die Schwachstelle nicht der breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, ohne Zustimmung vom CCB, also Center for Cybersecurity Belgium.
Okay, das klingt jetzt aber ein bisschen problematisch, oder? Weil das bedeutet ja natürlich, dass du jetzt nicht mehr bei Coordinated Disclosure die Möglichkeit hast, das selber zu beurteilen, wann du diese, wäre dann sowas wie Google Zero ein Problem in Belgien? Also die haben jetzt was gefunden, die melden das vielleicht sogar noch der CCB und sagen aber nach 3 Monaten gehen wir öffentlich. Und dazu brauchst du jetzt die Zustimmung, oder?
Ja, aber das war vorher ja nicht anders.
War das vorher auch schon so?
Genau, also noch schlimmer quasi.
Ah, okay.
Vorher musste die Firma ja einen Vulnerability-Prozess haben, also so einen Bug-Bounty anbieten. Hm. Wenn die das jetzt machen, kannst du wahrscheinlich immer noch im Rahmen von diesem Bug-Bounty-Programm agieren.
Hm.
Aber das gilt jetzt für alle Systeme in Belgien.
Verstehe.
Also du darfst jetzt offiziell nach Schwachstellen suchen, du musst sie halt melden, wenn du sie gefunden hast und darfst sie nicht unkoordiniert disclosen. Aber dann kann dir juristisch keiner an den Karren pissen.
Ja, aber wenn jetzt diese CCB, wenn die dann irgendwann sagen, ach ja, das lässt du jetzt mal, das wird jetzt auch nicht gefixt, aber das wirst du jetzt auch nicht öffentlich machen, da sehe ich zumindest ein kleines Problem.
Ja.
Weil da kann dir zumindest in Deutschland, kannst du jetzt erstmal, also die können dir vielleicht wegen anderen Sachen, dass du dann Hacker-Tools benutzt hast oder so weiter, aber hier ist jetzt in der ersten, also ich finde das jetzt ein bisschen problematisch, aber vielleicht ist das in den Details auch irgendwie drin, dass die jetzt da so die Oberhand haben und ich meine, wie viele Sachen werden da reported, kommen die da überhaupt nach, dann auch zu sagen, ja, darfst du jetzt öffentlich machen, dein Blog oder so weiter oder im Endeffekt, wenn zum Beispiel ja irgendjemand diese Sachen nicht fixt, dann ist ja das Einzige, wie man da teilweise etwas hinkriegt, dass du es ja dann, indem das du stimmt. Public Disclosure dann machst, ne?
Ja.
Also, weiß ich nicht, vielleicht sind das andere, aber das hätte ich jetzt, also, dass die da ein bisschen dann auf dieser einen Frage sitzen, darf ich das dann öffentlich machen, ja oder nein, drauf sitzen, ja, finde ich ein bisschen schwierig. Aber ist wahrscheinlich vielleicht auch wirklich in der Tat zumindest schon mal eine Verbesserung im Vergleich zu dem Gesetz, was vorher galt. Genau,
vorher hättest du jetzt ein Unternehmen gehabt, was gar keine Bug Bounty anbietet, keine koordiniertes Vulnerability Reporting Program oder so betreibt, hättest du gar nichts tun dürfen. Jetzt darfst du erstmal tun und melden, aber die Veröffentlichung muss eben koordiniert sein. Vorher hättest du gar nichts machen dürfen. Also es ist schon eine Erweiterung, es ist jetzt immer noch nicht go for it. Ihr dürft hier hacken, was ihr wollt und darüber berichten, wie ihr wollt. Ich verstehe deinen Punkt. Das ist aber vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, weil du dann ja auch Gefahr läufst, irgendwelche unentspannten Leute vielleicht da hast, die sagen, yo, morgen ist das zu oder ich gehe damit ins Fernsehen oder in die Tageszeitung. Und ich glaube, da möchte man einfach noch so ein bisschen die Hand drauf haben.
Aber wenn wir das mal so als Beispiel, das, was jetzt hier zur Forschung mit dieser CDU, CSU, ich weiß ja auch gar nicht mehr, wer es war, App da gemacht haben und dann haben die das da analysiert und haben da rausgefunden und haben da vielleicht auch Coordinate Disclosure, haben den Leuten Bescheid gesagt und so weiter. Und jetzt, ich weiß auch nicht, ob die CCP irgendwie vielleicht auch politische Instanzen da mit im Gremium drin sind, keine Ahnung. Und die sagen dann plötzlich, ja, nee, Zierforschung, ihr darf das nicht öffentlich machen, weil das wäre schlecht für diese Partei.
Ja.
Ne, aber jeder, der diese App nutzt, läuft jetzt eben Gefahr oder kann jetzt eben sein, dass die Daten raus sind. Und jetzt haben die da diese Hoheit an dieser Entscheidung darüber. Ja. Ne? Also, keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein bisschen anders. Aber
das sind die geschriebenen Bedingungen auf jeden
Fall. Ja, ja, klar.
Und ich weiß natürlich auch nicht genau, wie es vorher war, aber in dem Artikel schrieben sie, dass es vorher halt überhaupt nur explizit möglich war, wenn der Betreiber selber geschrieben hat, ihr dürft. Und selbst dann war es nicht immer ganz klar, ob das jetzt im Rahmen war oder nicht. Und da gibt es jetzt einmal vereinheitliche, klare Regeln. Das gilt allerdings auch nur für Systeme, die in Belgien located sind. Also du kannst jetzt nicht ein belgisches Unternehmen, was irgendwo anders oder irgendwo in der US-Cloud was laufen hat, fällt da nicht rein.
Ja. Tja.
Ja, wir sollten uns mal einen
Juristen holen. Mal was Politisches, ne?
Uns das mal erklärt. Ja.
Ja.
Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es in diesem anderen kleinen Podcast war. Es gibt diesen, die machen auch was mit Netzpolitik.
Sagt mir gar nichts. Ja.
Das sind zwei so Leute, die sprechen immer morgens miteinander, glaube ich.
Naja,
die wünschen sich immer einen guten Morgen. Netzpolitik. Naja,
also war
ganz, ganz, ganz kleiner Nischen-Podcast.
Ja, egal.
Den wahrscheinlich keiner unserer Hörer kennt, ja.
Ja, wollen wir jetzt auch nicht zu publik machen, ne? Denn nicht, dass dann.
Wenn wir den Namen jetzt hier wirklich nennen würden, sprengen wir denen die Server weg, schätze ich mal, ne?
Ja, eben.
Wenn nur ein Bruchteil unserer Hörerschaft bei denen klickt, dann ist Holland in Not.
Dann haben wir die geslashdottet.
Ja, lieber nicht. Dann lassen wir es lieber. Nur nach Absprache, nur koordiniert. Koordiniertes Disclosure.
Ja. Ich hätte noch zwei, ich habe sogar noch drei Dinge, über die wir sprechen
Alter.
Können. Hast du einen Fernseher? Ja, ne?
Ich habe einen Fernseher.
Hast du einen Android-Fernseher?
Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Das war, ja, ist gar nicht so einfach. Ne?
Android läuft auf vielen, glaube ich, ne?
Also ich weiß zumindest, ich habe den Fernseher, den ich habe, der ist noch so alt, das ist quasi eigentlich ein großer Monitor, ein dummer großer Monitor, der kann im Prinzip nicht besonders viel, den ich dann smart machen kann, indem ich einen entsprechenden Raspberry Pi da davor hänge. Aber in der Tat, heutzutage, glaube ich, ist das kaum mehr möglich. Das heißt, die TV-Geräte, die man heute kauft, sind immer mit irgendeiner Art Smartness ausgestattet und oft läuft irgendein kaputtes Android drauf. Und oft ist es in der Tat kaputt. Gab es einen Vortrag auf der Black Hat Asia von diesem Jahr 2023. Und die haben gezeigt, dass Millionen von so Android-TVs oder man kann auch so Android-TV-Boxes, weißt du, das ist im Prinzip auch so ein Raspberry Pi in einer schönen Verpackung davor hängen. Und die haben rausgefunden, dass da teilweise Malware eben vorinstalliert ist. Ja. Und die haben das ein bisschen analysiert, diese Malware, und die kann nicht nur Daten auswerten, ist also nicht nur ein Privacy Fuck up, sondern da ist auch Code drin, der beliebigen Code zum Nachladen nachladen kann und auch ausführen kann. Also das geht auch, ne?
Wenn dann richtig, ne?
Ja. Genau, ist glaube ich, jetzt fand ich nur ein bisschen beachtlich, ne, dass das ja schon Millionen von Geräten sind. Interessant fand ich, war eben auch, diese Meldungen gab's jetzt immer häufiger, besonders eben sind billigere Modelle dort immer involviert. Also von den Higher-End Android-Geräten oder auch iPhone ist sowas noch nicht vorgekommen. Aber ist natürlich, also.
Du hast keine Garantie, ne?
Nee, hast keine Garantie, ne? Also, dass da einfach mal irgendwelche, und das ist ja jetzt auch schon bei Android, das sind ja so Apps, die du auch nicht deinstallieren kannst. Das finde ich auch irgendwie seltsam. Also, das kann ich bitte selber machen mit meinem Gerät, was ich machen möchte. Also, wenn ich deinen scheiß Google Search Engine jetzt nicht haben möchte, dann möchte ich die auch runterschmeißen. Also, ist im Prinzip, fand ich das ganz beachtlich, dass da einfach schon. Ja. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, ist natürlich ein Feature für die Angreifer. Ne? Also ist ja, sparst du dir die Phishing-E-Mail, die du vorher mit JetGPT.
Ja, klar.
Nee, brauchst du nicht.
Im Lieferumfang
ist schon für die vorinstalliert. Ja. Fertig, aus. Ja?
Schön.
Ja.
Ja.
Macht es einfach einfacher.
Ja, traurig, aber ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass die Welt da besser aussieht. Also gerade bei den günstigen. Ich bin vielleicht aber auch vorgeschädigt durch meinen Fernseher. Ich habe einen, wann habe ich den gekauft? 2018 oder so. Einen nicht so hochpreisiges Modell. Und das Bild ist okay. Es ist auch einfach jetzt nichts super Besonderes, aber du kannst da gut was schauen. Aber die Software darauf ist katastrophal. Ich habe es mal ausprobiert und dann habe ich ihn danach sofort wieder aus meinem Netzwerk genommen und diese Software, die auf dem Fernseher läuft, nie wieder verwendet, bis auf das, was ich muss. Der ist in der Theorie smart, also sie nennen das smart. Es ist komplett langsam, komplett unintuitiv, komplett es ist irgendwie, du kannst da Apps aufmachen, irgendwie Netflix oder so, und du drückst den Knopf und dann wartest du, bis sich was tut. Also es ist schon einfach, die Hardware-Dimensionen sind komplett unterdimensioniert, dass da nicht mal eine Netflix-App irgendwie instantan aufgehen kann. Und ich nutze ihn im Moment genau, wie du deinen nutzt, nämlich per HDMI-Eingang und mache so wenig wie möglich auf dem Fernseher. Aber es ist beachtlich. Du spürst ein Delay, wenn du am Fernseher auf der Fernbedienung lauter und leiser machst. Es dauert wirklich, ich weiß nicht, so 0,7 bis eine Sekunde,
Wahnsinn,
bis das Overlay erscheint und der Balken hochgeht, dass du jetzt gerade lauter gedrückt hast. Ich
Hat das Ding WLAN?
Ja, ja, hat es.
Ach,
okay. Es ist jetzt nicht drin. Ich habe es einmal ausprobiert, ja, diese Funktionalität. Ja. Und
hast alles ausgemacht und...
Ich habe direkt mein WLAN abgebaut dann. Also,
ja,
wer weiß,
ist nicht gut.
Dann ist da Malware, ja, drin, da sind die WLAN-Zugangsdaten schon weg. Und ja, WLAN abgebaut danach, klar.
Mhm.
Naja, aber es ist wirklich erschreckend, dass du dir irgendwie schon für kleines Geld einen recht großen Fernseher kaufen kannst, der, mhm, auch ein okayes Bild darstellt, völlig ausreichend, ja, aber die dann irgendwie an der Software oder der Hardware, auf der dann die Software läuft, so gespart haben, das ist einfach, ja, hat mich schon echt oft wahnsinnig gemacht.
Mhm.
Das nächste Mal sollte man sich besser informieren und nicht einfach im Vorbeigehen einen aus dem Discounter mitnehmen.
Ja, also ich mir ist auch letztens irgendwie ein Blogartikel vorbeigescrollt, den ich mir eigentlich auch mal anschauen wollte, aber bei mir tut's, also es funktioniert alles und der hat in der Tat kein Smartness, der hat kein WLAN, der hat kein Ethernet-Buchse, kein nichts, das ist im Prinzip total gut, jetzt der kann nur so betrieben werden.
Mhm.
Und ja, aber in der Tat, also ich glaube, ich habe mich da mal kurz umgeguckt, dass sowas gibt's überhaupt nicht mehr, also einen großen Monitor irgendwie, sondern da ist immer irgendwie Smart-Scheiß quasi integriert.
Mhm.
Wie du schon sagst, wenn das dann so wirklich so Billig-Kram ist, dann ist das halt auch total schwierig, das irgendwie halbwegs sicher zu betreiben, ne? Naja.
Ja.
Naja, apropos Android, wir können ja mal bei Android bleiben. Und zwar fand ich, es gibt einen Angriff, den Forscher gezeigt haben, der sich Bruteprint nennt. Und den fand ich in der Tat ganz interessant. Genau. Jetzt muss ich hier meine Notizen zeigen. Genau. Der nennt sich Bruteprint. Im Prinzip sind das zwei Angriffe, wobei es auch theoretisch drei Angriffe sind, die sie ein bisschen zeigen. Also Bruteprint, also Print spielt quasi auf den Fingerabdrucksensor, der bei den meisten Android-Geräten und auch iPhones mittlerweile einfach integriert ist. Die Frage ist halt nur, auf welcher Seite er ist und genau welche genaue Technik. Aber im Prinzip geht es darum, dass Smartphone relativ schnell zu entsperren und vielleicht auch noch einen zweiten oder auch als zweiten Faktor noch für einige andere Sachen noch mit zu benutzen. Und die Forscher haben das ein bisschen auseinandergenommen und haben einen Angriff gefunden, mit dem es möglich ist, Brute Force Angriffe durchzuführen auf den Fingerabdrucksensor. Das heißt, wir haben jetzt keinen, wir haben das Gerät gefunden,
gefunden.
Man hat jetzt den Fingerabdruck nicht und würde jetzt eben durchprobieren. Es gibt da in der Tat Datenbanken, es gibt akademische Datenbanken, aber es gibt auch durch einige Leaks sind da mal Datenbanken mit Fingerabdrücken entstanden. Mhm. Das heißt, die könnte man ja theoretisch nutzen, könnte suchen, naja, vielleicht hat man ja Glück und dieser Fingerabdruck ist in dieser Datenbank drin, dann kann man das quasi einfach durchprobieren und rausfinden.
Ja.
Das Problem ist, bei den meisten, wenn du das bei deinem Android auch machst, nach dreimal kommt so und jetzt hast du die Anzahl an Fingerabdrücke versuchen erreicht und du musst jetzt deinen PIN eingeben. Und die haben genau Wege gefunden, das zu umgehen. Und zwar nennt sich das dieser sogenannte Cancel After Match Fail. Das heißt, grundsätzlich funktioniert der Angriff nämlich wie folgt, was nämlich zu dem Controller geschickt wird, ist nicht nur der Fingerabdruck, sondern eben auch eine Prüfsumme von diesem Fingerabdruck. Und jetzt ist es so, wenn diese Prüfsumme falsch ist, dann wird der Fingerabdruck trotzdem überprüft, aber es zählt nicht mit, dass du jetzt einen fehlerhaften Fingerabdruck abgegeben hast.
Oh,
das heißt, was die jetzt eben machen, sie senden einfach jedes Mal eine falsche Prüfsumme mit, können dadurch prüfen, war das richtig oder nicht, weil das funktioniert immerhin weiterhin. Und wenn der dann stimmt, machen sie die richtige Prüfsumme und haben dann quasi eine Möglichkeit dort mit rein. Ja, also damit haben sie eine unbegrenzte Anzahl an Versuchen, mhm, können damit diesen Brute Force Angriff eben durchführen. Genau, okay. Das fand ich einen ganz interessanten Angriff. Wobei man auch, das fand ich auch nochmal erwähnenswert, man muss natürlich sich ein bisschen, also man braucht dazu Zugriff auf vor dem Gerät. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es remote, mhm, funktioniert, sondern ja, ja, dass man braucht das Gerät vor sich. Aber man muss natürlich schon sagen, es gibt natürlich auch irgendwie, also es gibt ja unter Umständen Leute, die wollen auch dieses, den Inhalt des Gerätes unter Umständen ran. Vielleicht auch irgendwie, Law Enforcement, die dann sagen, oh, ich muss jetzt da unbedingt ran, wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja. Die haben das Gerät vor sich und könnten das natürlich teilweise aber durchprobieren.
Es heißt, die müssten da hardwaremäßig ran.
Ja, genau.
Du musst dich dazwischen schalten, um die Prüfsumme.
Richtig, ja. Okay. Richtig, genau. Genau. Also es ist schon ein bisschen mit Aufwand verbunden, aber fand ich zumindest trotzdem ganz interessant, dass das eben denkbar möglich ist.
Ja.
Genau. Und dann Es gibt noch einen weiteren Angriff, für den teilweise eben auch, also das der zweite Angriff nennt sich Match After Lock. Das heißt, diese Schwachstelle erlaubt es, Fingerabdrücke zu prüfen, obwohl die maximale Anzahl an Versuchen bereits erreicht ist. Und dann geht man in diesen Lockout-Modus. Mhm. Das heißt, und man kommt quasi aus dieser Lock, man befindet sich in diesem Lockout-Modus, mhm, kann trotzdem noch weiter Dinge probieren.
Okay.
Das ist aber ein Programmierfehler aus meiner Sicht, wenn ich das richtig interpretiert habe. Also das andere ist ja so ein bisschen grundsätzlich.
Ja.
Und dieser Match After Lock war teilweise bei Geräten ebenfalls möglich, ja.
Mhm.
Genau, das waren die zwei grundlegenden Angriffe. Und der dritte, den ich jetzt mal, ich finde den Angriff jetzt grundsätzlich erstmal, hätte ich gesagt, okay, hätte ich jetzt gedacht, dass das auch so funktioniert. Aber ich finde den jetzt aus der Hinsicht interessant, weil es beim iPhone nicht funktioniert. Das heißt also, die haben da eine Sicherung dafür schon eingebaut. Und zwar ist die Schnittstelle, die der Fingerabdrucksensor mit dem Mikrocontroller ist verbunden mit so einer Schnittstelle, die sich SPI nennt, mhm, Serial Peripheral Interface, heißt das auf Deutsch, also auf Deutsch heißt serielle periphere Schnittstelle und ist eine gängige Kommunikationsschnittstelle für solche, für zwischen Mikrocontroller, mhm, und Geräte. Und dort kann man quasi einfach diese Daten mitlesen. Also das heißt, wenn irgendjemand was dort,
ja,
hätte ich jetzt gesagt, okay, was ist der Angriffsvektor? Also dann müsste ja jemand draufklicken und ich habe irgendwas modifiziert, dass die Sachen abgreift. Also da müsste ich ja hardware-technisch eine Veränderung vornehmen, um irgendwann mal den Fingerabdruck scan zu bekommen. Und ich glaube, da fallen mir 5 andere Möglichkeiten ein, das einfacher zu gestalten. Ne?
Ja, klar. Du, vor allem irgendwas Kleines einbauen, das Telefon wieder zurückgeben.
Ja, und, genau.
Ja.
Das erinnert mich immer an diesen Xkcd Comic.
Crypto-Nerds Imagination.
Ja. Wo die dann so, oh, und dann kann er das nicht brechen. Und dann kommt jemand mit einem Baseballschläger und dann, okay, hier ist mein Passwort.
Ja, genau so.
Also es wäre jetzt in dem Fall auch so, wenn ich jetzt mit einem Baseballschläger ankomme und sage, hier, nutz mal bitte deinen Fingerabdruck. Mhm. Ja, okay. Da brauche ich nicht irgendwelche Sachen einbauen.
Ja.
Aber ist bei Android-Phones grundsätzlich, die Geräte, die untersucht wurden, hatten das alle nicht. Das heißt also, theoretisch diese Kommunikation von dem Fingerabdrucksensor zu dem Mikrocontroller sind unverschlüsselt,
mhm,
aber bei iPhone nicht. Bei iPhone, okay, ist diese Schnittstelle verschlüsselt und diese Daten kann man nicht abgreifen. Muss ich mal sagen, not bad.
Ja, vor allem, wenn das bei Android auch so wäre und sogar authentifiziert wäre, der Fingerabdrucksensor und der Chip, bei dem es ankommt, dann wäre das auch gar nicht so einfach möglich, eine andere Checksum mitzuschicken.
Exakt, da komme ich jetzt
auch. Wenn du dann nicht dazwischen kämst.
Genau, das ist jetzt gerade der Punkt. Also dieser Angriff, dieses Cancel After Match Fail, funktioniert bei iPhone schon, aber du kannst damit dein Limit maximal auf 15 Versuche erhöhen. Also du kannst das quasi auch die Prüfsumme kannst du kannst auch eine falsche Prüfsumme, aber trotzdem ist dort die maximal, also kannst den maximal, kannst du 15 Fingerabdrücke prüfen und dann kannst du nichts mehr machen. Bei allen getesteten Android-Geräten hast du unendliche Möglichkeiten. Krass. Das heißt, dann kannst du wirklich Brute Force durchführen. Ich kann mal kurz, also ein paar dieses, also sie haben getestet Apple iPhone SE und Apple iPhone 7 haben sie getestet mit iOS 14.5.1. Android haben sie getestet, OnePlus, Samsung Galaxy S10 Plus, OnePlus 5T, wie heißt es, Xiaomi, ja. Mi 11 Ultra, Vivo X16 Pro, genau.
Also die
Huawei, die, zwei Geräte, ja.
Die ich davon kannte, sind aber doch schon gut in die Jahre gekommen, muss ich sagen, ne? iPhone
also
sind
das,
doch deutlich weiter als 7. Und ich, also, ja.
Auch da hast
Galaxy
du
S10, da sind wir doch auch schon einige Jahre oder Modellreihen weiter. Da haben so ein paar ältere.
Kann, da bin ich, ich habe meins jetzt schon viele Jahre, ich weiß gar nicht. Aber in der Tat, also das Android, die Android-Version, die getestet, die höchste, die getestet wurde, ist 11. Und ich glaube, da sind wir jetzt schon ein bisschen auch rum. Oder was ist aktuell? Bin schon wieder nicht wirklich aktuell hier.
Ja, 15 oder so.
Schon, ne?
Oder 15 kommt, irgendwie so die Richtung.
Warte mal, ich muss mal gucken, was bei mir jetzt da drauf ist, genau. Android 13 habe ich noch.
Na, okay. Okay, vielleicht ist auch 13 aktuell.
Ja. Aber ich, mein Phone sagt mir auch, ich müsste mal ein Update machen, vielleicht. Also ich muss mal neue starten. Also.
Ja, okay, genau. Aber dann kommt 14, ja. Aber die Modelle waren schon ein bisschen älter, vielleicht ist es auch besser.
Ist ja ein
Pixel war
ja
nicht dabei, oder?
Bitte ein?
Ein Google Pixel?
Nee.
Okay. Ja, wäre spannend.
Also kann natürlich sein, aber ja. Ich fand jetzt interessant, dass diese SPI-Schnittstelle auch verschlüsselt ist. Fand ich jetzt ganz interessant, dass das jetzt bei den Android-Geräten nicht passiert ist. Ja, ist jetzt in dem Papier selber, also das ist, glaube ich, hat noch kein Peer Review gesehen, ist auf Archive irgendwo gesehen worden. Da ist noch was anderes mit drin, das habe ich mir allerdings nicht so genau angeguckt. Sie haben auch noch ein weiteres Element, diese Datenbanken, diese Fingerprint-Datenbanken haben sie dann genutzt und konnten die Bilddaten dann, weil das ist natürlich interessant, bei einem Passwort haben wir natürlich, das muss natürlich ein exakter Match sein. Bei einem Fingerabdruck muss das kein perfekter Match sein. Das muss bis zu einem gewissen Schwellenwert quasi übereinstimmen. Das heißt also, wenn du einen Fingerabdruck, ich sage jetzt mal, der 70% ähnlich ist, kann das sein, dass das schon reicht.
Ja.
Also es muss kein exakter Match eben sein. Und sie hatten dann teilweise mit automatisierter Bildbearbeitung teilweise da nochmal die Chancen auch noch erhöht, bisschen Sachen weich zu zeichnen und so weiter, damit das trotzdem vielleicht passen könnte. Das habe ich mir jetzt aber nicht mehr so im Detail angeschaut. Fand jetzt die Angriffe ein bisschen interessanter.
Aber witzig auch, dass sowohl bei Android als auch bei iPhone diese Checksum passt nicht, wir zählen nicht den Versuche-Counter hoch, dass der Fehler auf beiden Seiten passiert ist.
Ja, also ich habe jetzt, also bei es wird quasi in drei Stufen unterteilt, das Xiaomi, Vivo, OnePlus, Oppo, Samsung und OnePlus, also diese fünf, nein, 1, 2, 3, 4, diese sechs Geräte waren alle anfällig für diesen Cancel After Match Fail. Dann kamen zwei, diese Huawei-Geräte waren nicht für diesen Angriff, aber für diesen Match After Lock, dass du in diesem Lock-Modus befindest und trotzdem dem Gerät das schicken konntest. Und das Apple iPhone, die waren auch für dieses Cancel After Match, aber eben nur, dass du den Counter erhöhen kannst und also auf 15 und nicht.
Okay, da hatten die nochmal so einen Hard-Check drin irgendwie.
Genau.
Ja. Okay. Ja, spannend. Schön, dass sich das mal jemand angeguckt hat.
Ja, finde ich auf jeden Fall interessant, ja. Ist jetzt nicht die Welt geht unter, nee, aber ja, klar, geht natürlich auch so, Brute Force Angriffe zu ermöglichen und dann lässt man das Ding mal rechnen. Ja.
Ja.
Wobei ich immer noch, ich glaube, also wir hatten ja auch schon über Authentisierung gesprochen und über biometrische Merkmale. Ich glaube, das Einfachste immer noch ein Glas zu nehmen, ein Foto von dem Fingerabdruck zu machen. Ja. Das hat ja der Chaos Computer Club ganz nett erklärt, wie man das relativ einfach machen kann. Mit ein bisschen Kleber, ein paar Sachen ausdrucken und dann ist man da meistens drin. Ich vermute mal, das wird deutlich weniger Arbeit sein als dieser Teil hier, aber
nevertheless. Ja.
Ganz spannend.
Wenn es so noch geht, also ich weiß nicht, wie sich diese Fingerabdrucksensoren weiterentwickelt haben oder die jetzt im Display drin sind, ist vielleicht auch nochmal was anderes.
Also ich weiß, du hast natürlich recht, ich weiß nicht, ob das schon getestet wurde, aber im Prinzip waren ja, also es ist ja, es gibt ja auch diese Liveness-Erkennung, aber du hast ja einen echten Finger, du hast ja nur was draufgeklebt, du hast auch eine kleine, durch diesen Holzkleber hast du ja dann auch eine Struktur drauf bekommen, also es war ja, du musstest auf so eine durchsichtige Folie, musstest du mit Laserdrucker das draufkleben, draufdrucken, dann hast du den Holzkleber drüber gepackt, damit sich dort ein bisschen die Struktur abbildet. Und damit hast du das hinbekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mal rein intuitiv würde ich sagen, was das sieht ja perfekt eigentlich aus. Aber ja, vielleicht wäre interessant. Vielleicht hat ja jemand da Erkenntnisse, ob das nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, das geht bei allen Systemen so.
Ja, das stimmt. Ja, vorstellbar.
Aber wir wissen es nicht.
Dennoch gut. Jetzt ist es raus. Jetzt kann es gefixt werden.
Ja.
Aber ja, Biometrie ist natürlich immer ein bisschen fragwürdig.
Ja.
Und es empfiehlt sich in brenzligen Situationen nicht auf Biometrie zu setzen. Ja. Oder du kannst dein Telefon ja auch in diesen Modus versetzen, diesen Lockdown-Modus oder ausschalten bei sowas wie einem Grenzübergang, bei dem du vielleicht Befürchtung hast, dass sie irgendwie dein Gerät nicht gut behandeln, kannst du ja auch einfach ausschalten. Dann kommt man nicht per Fingerabdruck rein.
Ja.
Ne?
Apropos. Sollen wir noch den. Ja, bitte.
Biometrie. Ich bin über einen kleinen Artikel gestolpert, in dem es um Stimmerkennung geht.
Hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon so einen Artikel, ne?
Echt? Habe ich denselben jetzt wiedergefunden? War das Australien, mit der Bank? Centrelink?
Nee,
das war eine Bankbehörde. Ja, okay.
Dann können wir nochmal.
Da wurde jetzt nochmal draufgelegt, quasi, zum Thema, warum Biometrie nicht immer die beste Idee ist. Das ist ein Guardian-Artikel aus dem März. Da hat sich ein Redakteur vom Guardian mal mit diesen synthetischen Stimmgenerierungs-AIs auseinandergesetzt. Und er hat es tatsächlich geschafft, mit einem 4-minütigen Audio-Sample von ihm, von seiner Stimme, hat er es geschafft, quasi Stimmerkennungsbiometrie zu überlisten. Und zwar ging es um war es Australien? Nee, es war Kanada. Nee, Australien. Entschuldige. Centrelink ist so eine Art Behörde, wie es für mich klang, die irgendwie so sozialen Kram und Steuergeschichten und ID teilweise macht. Und die haben einen Self-Service. Da kannst du dich per Telefon melden und dir irgendwie Dinge ändern oder dir Dinge zuschicken lassen oder Dinge abrufen. Und die haben ein Stimmauthentifizierungssystem. Du brauchst zusätzlich noch deine Customer Reference. Für mich klang es so, als wäre das sowas wie eine Kundennummer. Im Artikel steht explizit, dass es nicht gleichzusetzen ist mit irgendwie einer Telefon-PIN oder einem Passwort oder einem Geheimnis. Es scheint wohl einfach nur eine Reference Number zu sein. Also nichts, was man vielleicht super geheim hält. Aber auch nichts, was jetzt jeder weiß irgendwie von dir, was da deine Kundennummer in Anführungszeichen ist. Ja, und er hat es halt geschafft, diese Systeme zu überlisten. Du brauchst halt nur die Reference-Nummer und irgendwie 4-minütiges Audio-Sample von jemandem und dann kommst du damit da durch.
Aber jetzt habe ich das nicht ganz mitbekommen. Wie hat er das jetzt mit so, es gibt ja mittlerweile solche AI-Sprachgenerierungssysteme. Mhm. Hat er das damit gemacht?
Ja. Ne? Mhm, okay. Also die fragen dann irgendwas, du musst irgendwie spezielle Dinge sagen. Genau. Ja, und er hat vierminütiges Trainingsmaterial gehabt und sich dann von der AI das erzeugen lassen können,
ja,
was gefordert wird an dieser Telefon-Hotline und ist damit durchgekommen.
Genau. Ich gucke nochmal genau, wir hatten das letzte Mal den Artikel verlinkt, How I Broke into a Bank Account with an AI-generated voice. Da war das Gleiche, ne? Die haben auch Samples gehabt und der konnte quasi ein bisschen Sprachmaterial nutzen, haben dann so ein Ding trainiert und dann konnte das System quasi ermöglichen, dass du dich erfolgreich bei deiner Bank autorisierst und dann schön Überweisungen vornimmst.
Mhm. Ja, also was ganz interessant ist über dieses Centerlink-System, du kannst dir da irgendwie zum Beispiel eine neue Krankenkarte per Post schicken lassen oder solche Dinge. Also es ist schon was du vielleicht nicht willst. Vermutlich nur an die dort hinterlegte Adresse. Aber je nachdem, was man vorhat, ist es natürlich trotzdem hilfreich, wenn du veranlassen kannst, dass dann in den nächsten Tagen irgendwie eine neue Karte kommt, die du vielleicht abfangen möchtest oder ähnliches. Und also da waren wieder Sprecher auch, die sich rechtfertigt haben. Jetzt die Spokesperson von Services Australia und die sagen, das ist ein highly secure authentication method, die sie da verwenden. Und wenn sie Grund haben, also wenn da was nicht ganz stimmt, dann werden noch zusätzliche Prüfungen in den Prozess eingebaut und insgesamt sei das eine total sichere Nummer. Und
singen, glaube ich, müssen die dann noch.
Ach so. Ja. Ja, gut, das kann man nicht einfach fälschen, ne?
Nee, das geht nicht.
Im Gegensatz
zu einem, das stimmt. Auf einem Bein tanzen und so.
Ja.
Ja.
Aber ja, und auch die Technologie, die da genutzt wird, die sagen sehr akkurat, dass sie in der Lage sind, 86-99% aller geklonten synthetischen Stimmen zu erkennen.
Das behaupte ich, ist Quatsch.
Das sind 86-99. Das musst du den halt erstmal beweisen. Das kann ja. Ne? Wenn es nur also 86 sind, dann.
Ich meine, besonders, das hatten wir bei dem anderen Artikel ja auch, das Problem ist bei diesem Telefon. Bei Telefon schneidest du ja, da wird ja sowieso bloß von 20 Hertz bis 20.000 Hertz, da wird alles andere abgeschnitten. Deswegen klingt auch Telefon so komisch. Das heißt, da eine wirklich gute Erkennung, das ist aus meiner Sicht völlig Quatsch. Das wird nicht funktionieren.
Mhm.
Also das ist, oh Gott. Also ich finde halt, das wäre eine riesengroße, dumme Idee.
Es ist, glaube ich, noch weniger bei Telefonie.
Ja, ich glaube sogar noch weniger.
Das war das hörbare Spektrum, glaube ich.
Ja, richtig, da hast du recht. Ne? Es ist sogar noch weniger.
Telefon ist ja immer so blechern und.
Genau.
Also jetzt erster Suchhit sagt Fernsprechkanal, Frequenzbereich 300 bis 3400.
Genau, das richtig.
Das wäre ja noch deutlich
reduziert. Ja, genau.
Gut, aber es wird wahrscheinlich auch besser. Du kannst ja mittlerweile dann auch über Voice-over-IP machen ja auch irgendwie Telefone häufig. Da habe ich das Gefühl, dass es besser ist, als jetzt über eine Standard-Festnetzleitung.
Genau. Aber das andere müssen sie ja trotzdem noch supporten.
Genau.
Ne?
Ja. Da kann ja auch jemand von seinem Festnetzanschluss anrufen und ja. Bitteschön, hier Ihre Gesundheitsdaten.
Ja, genau. Okay, danke. Das reicht uns.
Authentifizierung abgeschlossen. Ja.
Oh Mann, sehr gut.
Mhm.
Tja, es gibt, ich habe noch eine Meldung, die mich ungut schlafen lässt.
Okay, schade.
Ja. Kennst du hast wahrscheinlich bei deiner Kamera auf deinem Laptop oder so, also entweder hast du schon so einen coolen Laptop, wo so ein kleiner physikalischer, so ein Schiebemechanismus ist, wo du die Kamera abdecken kannst, oder hast so einen lustigen Aufkleber.
Mhm.
Ich fürchte fast, wir werden sowas Ähnliches brauchen für deine Power-LED.
Ah ja.
Die Power-LED, das ist so ein Leuchteding. Und teilweise ist das, kann es sein, dass je nachdem, was dein Gerät tut, dass man rausfinden kann, was es tut, indem man einfach nur diese Power-LED sag ich mal, filmt.
Mhm.
Also ich komme am Ende noch zu den Restriktionen. Das ist noch alles jetzt, es ist jetzt noch nicht so, dass das so super einfach geht. Mhm. Aber es ist trotzdem so Mist. Ja, also das scheint ein bisschen Problem zu sein. Also, das geht hier um einen neuen Side-Channel-Attack. Side-Channel-Attack ist also ein Seitenkanal. Wir überprüfen irgendetwas anderes und können dann Rückschlüsse darauf führen, ja, was da wirklich passiert ist. Daniel Gruß, ein Sicherheitsforscher, hatte da mal auf YouTube ein ganz nettes, eine nette Analogie gefunden, die ich auch immer ganz gut finde. Und zwar überleg dir mal, du wohnst in der WG und ihr habt eine Pflanze, wo ihr quasi ausgemacht habt, jeder muss die quasi gießen. Und ja, irgendwie scheinst du die Vermutung zu haben, deine Mitbewohnerin oder Mitbewohner, die gießen die Pflanze nicht richtig.
Mhm.
So, jetzt könntest du natürlich irgendwie, ja, du kannst jetzt aber nicht filmen, sondern du könntest jetzt einen Side-Channel-Attack, um das quasi zu überprüfen, wäre, du schaust quasi, ob die Erde nass ist. Mhm. Ja, das ist ja quasi, also das wäre ja dann ein Resultat von, wenn jemand gießt, und du überprüfst es jeden Tag in der Früh, schaust, ob die Erde nass ist, und wenn die dann plötzlich nass ist, dann weißt du, ja, jemand hat gegossen, oder wenn die immer noch trocken ist, weißt du, es wurde nicht gegossen. Also das wäre dann so eine Art Side-Channel-Attack. Du filmst oder stehst nicht davor und weißt nicht direkt, aber über etwas anderes, über eine Auswirkung von dem Eigentlichen kannst du Rückschlüsse auf das eigentliche Verhalten führen.
Ja.
Genau. Und hierbei gab es jetzt, genau, und die haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben von der Power-LED haben sie eine, ein Smart Card Reader, der eine Power-LED hatte, den haben die dann gefilmt, diese Power-LED, nichts weiter außer diese Power-LED, und konnten damit den privaten Schlüssel von diesem Gerät zurückberechnen.
Das ist schon echt krass.
Das ist wirklich richtig übel. Jetzt genau muss man dazu sagen, dass sich diese Helligkeit von dieser Power-LED eben, die lässt eben Rückschlüsse auf das über den Stromverbrauch von dem Gerät zu.
Mhm.
Ja? Also da, das merkt man, das kann man wohl sehen, wenn man das gut genug aufnimmt. Was sie jetzt genutzt haben dafür ist ein iPhone 13. Ich glaube, das haben sie dazu benutzt. Da ist die Videokamera einfach gut genug, um da feine Details, um das schnell genug aufzunehmen und auch um die Helligkeitswerte gut zu unterscheiden.
Krass.
Und konnten das dann aufnehmen. Also sie haben zwei Angriffe durchgeführt. Genau, das eine, der erste Angriff war mit einer Überwachungskamera, die ans Internet angeschlossen ist. Und die hat diesen Smart Card Reader eben gefilmt und konnte damit den 256-Bit Key raus extrahieren.
Mhm.
Genau, das war der erste Angriff. Und der zweite Angriff, den sie genutzt haben, ist, sie haben mit einem iPhone 13 ein Samsung Galaxy S8 gefilmt und konnten, die haben auch eine Power-LED und konnten damit den privaten SIKE-Key vom Telefon raus extrahieren. Jetzt muss ich nochmal gucken, was okay. das war. Ich glaube, ich habe mir das eigentlich schon mal aufgeschrieben. Warum habe ich mir das nicht aufgeschrieben?
Telefon SIKE, SIKE.
Ja, quasi. Genau.
Mhm.
Was ist hier? Ja, hier steht auch wieder bloß SIKE. Ist ja dumm. Was war denn das nochmal?
Also ich finde hier irgendwie
nix, ne?
Super Singular Isogeny Key Encapsulation. Was der tut, keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht genau.
Es ist auf jeden Fall ein 256-Bit ECDSA-Key. Also
signieren. Ja, ja.
Es ist ein Schlüssel, der für Signaturen verwendet wird. Den willst du nicht, dass der liegt. Und es ist Elliptic Curve und es ist 256-Bit. Und den kannst du aus einer Power-LED extrahieren. Das ist schon Wahnsinn.
Genau.
Egal, wofür der jetzt benutzt wird. Krass.
Ach ja, jetzt, ich muss das nochmal präzisieren. Dieser Angriff des Samsung Galaxy S8 hat keine Power-LED, sondern sie haben, also es ist total verrückt, sie haben an das Gerät einen USB-Speaker angeschlossen, der wiederum hat eine Power-LED und auch darüber kann man den Stromverbrauch von dem Gerät selber, also das war, they monitor the Power-LED of a USB-Speaker connected to the headset.
Das ist krass.
Und damit konnten sie das, den Key quasi raustragen. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, und das haben sie, das habe ich mir jetzt glaube ich irgendwie nicht aufgeschrieben, das konnten sie auch, ich muss noch mal schauen, dass ich bei dem Artikel, was sind 60 Füße? Was sind 60 Füße? Weiß ich nicht.
18 Meter circa.
18 Meter. Sie konnten das sogar über 18 Meter, also die Kamera stand 18 Meter entfernt, konnten sie das durchführen. Eindruckend.
Aber
absolut.
Sie mussten wahrscheinlich was Spezielles auf dem Telefon durchführen, ne?
Genau. Sie mussten diese kryptografischen Operationen 65 Minuten lang wiederholen.
Mhm. Okay.
Das Bildmaterial wurde dann analysiert und konnte dann quasi genutzt werden, um den Private Key.
Ja,
ja, das ist fernab von praktisch.
Genau, also es ist dennoch beeindruckend.
Richtig, also also wenn das vielleicht irgendwann mal noch besser und wir bessere Kameras und sonst irgendwie bekommen, holy shit, dann ist das echt, dann werde ich schon, ich hab mir schon bei meinem ThinkPad schon überlegt, ob ich diese Power-LED, ob man die auch schon so aufklebe, dann kaufen kann, dass man die überkleben kann oder das so. Das ist
so auch so ein Shutter für deinen Power, so einen kleinen Schacht musst du erstmal aufmachen, um es einschalten zu können und dann fährt der wieder davor.
Ja, also fand ich auf jeden Fall beeindruckend, dass das geht und teilweise, es gab in der Vergangenheit auch Angriffe, wo man das Ganze auf, wo man, wenn irgendein Speaker angeschlossen wurde, dass man, da hört man dann teilweise auch Rauschen und dieses Rauschen ist auch damit verbunden, wie der Stromverbrauch ist. Das haben auch andere gezeigt. Also diese Side-Channel-Attacks, da geht mittlerweile echt, echt wahnsinnig viel. Das ist schon beeindruckend.
Mhm.
Ja.
Ja. Wirklich ein schöner Angriff.
Kann man, gibt es auch ein paar YouTube-Videos dazu, wie sie das gemacht haben. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist auf jeden Fall beeindruckend. Ja.
Mhm. Okay.
Jo. Ja.
Ich haben wir noch was? Denk, dann wären wir durch für heute, ne?
Wirklich.
Wir haben auch die 2 Stunden.
Ja.
Muss auch nicht immer so lang werden. Dafür machen wir es ja jetzt öfter. Wir wollten ja jetzt von quartalsweise auf monatlich erhöhen. Ja.
Wöchentlich dachte ich sogar. Ne?
Halleluja.
Ja, gut. Ja, wie hast du gesagt, wir geloben Besserung.
Ja,
manchmal kommt das Leben dazwischen und macht uns einen Strich durch die Rechnung. Es ist manchmal nicht so ganz einfach. Wir hoffen mal, dass ihr jetzt nicht so lange auf die nächste Folge warten müsst. Und dann bedanken wir uns natürlich fürs Hören und hoffen auch, dass ihr uns in Zukunft wieder hört und verabschieden uns.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.